Herzlich willkommen zu Podcast ohne richtigen Namen, Folge 74. 74, geht gleich los.
Jetzt machen wir auch ein bisschen Werbung.
Ach Mann, ey Jochen, ich habe schlechte Laune.
Das ist echt was Neues bei dir, Eddie. Was ist denn?
Ich hab bald Urlaub und ich fliege in Süden oder ich hoffe, dass ich in Süden fliege und es geht einfach nicht, weil ich habe hier knapp über 4500 Magazine, die ich mitnehmen will, weil ich die lesen will und es geht nicht. Ich meine, welches Flugzeug nimmt so viel, ich kann die gar nicht transportieren.
Moment mal, 4500 Magazine?
Ja, circa, ungefähr, ich habe sie jetzt nicht gezählt, da ist alles mögliche dabei.
Das ist jetzt nicht so Schmuddelkram in Urlaub, oder?
Naja, es ist hauptsächlich in meinem Fall natürlich so Tech- und Gaming-Sachen, da ist die Chip dabei, da ist die PC-Games-Hardware dabei, die Wired aus England, die Computerbild, es sind diverse Sachen, die M-Games. Und natürlich auch Sachen wie die Man's Health oder manchmal lese ich auch ganz gerne die InTouch, ja.
Ich finde es gut, dass du mich fragst, ob ich eine gute Lösung habe für dein Problem.
Ja, hast du was dafür? Wie kann ich die alle mitnehmen?
Also entweder du kaufst dir genug Koffer und hast genug Geld für Übergepäck oder du nimmst einfach eine App mit, die heißt Readly. Readly.com/podcast ohne Namen. Da meldest du dich dann an, bekommst übrigens sogar von uns einen Monat kostenfrei. Das kostet 9,99 € im Monat und da sind alle deine Lieblingsmagazine drin. Ohne Koffer.
Da sind über 4500 Magazine aus der ganzen Welt mit inkludiert, oder was?
Ja, ich glaube, du liest hier gerne die Chip liest du gerne. Die Geek, glaube ich. Ne? Was ist noch so? InTouch?
Ja, den Playboy, alles Mögliche. Das ist ja fantastisch. Das ist ja quasi. Das ist ja wie Netflix für Zeitschriften oder was. Das ist ja wie so ein
du wie sagst so
mein
es.
Privates Kiosk für die Hosentasche oder was. Das ist ja der Wahnsinn.
Ja, du sagst es. Außerdem gibt es einen Family-Account. Da gibt es dann 5 Profile inklusive. Die Zeitschriften kann man im Smartphone lesen. Du kannst ganz relaxed im Flieger sitzen, die Beine hoch. Das kannst du nicht. Ein Tablet oder ein PC mitnehmen, auf Tablet lesen. Und außerdem gibt es, und das finde ich sehr gut, eine Download-Funktion. Da kannst du das Ganze auch offline lesen. Ja, keine Abo-Falle, jederzeit kündbar. Deshalb ist der Vergleich mit Netflix gar nicht so doof. Finde ich ganz gut.
Und sag mal, und da gibt es auch Magazine zum Beispiel aus UK und USA oder was?
Das gibt's auch, genau. Ich gucke gerade.
Sag mal, Moment. Normalerweise, ich bin jetzt mal auf die Seite gegangen, gibt es ja nur 2 Wochen, aber du hast gesagt einen Monat. Was muss ich denn dafür machen, damit ich ja einen Monat kostenlos kriege?
Das ist ganz einfach. Readly.com/podcast ohne Namen ansurfen und dann wissen die ganz genau, dass du von uns kommst und dann sagen die, alles klar, das sind coole Typen, 9,99 € geschenkt, einen Monat kostenlos. Alle deine Lieblingsmagazine
Wahnsinn.
Am Ort
deiner Wahl. Ja, das ist ja ein mega Tipp. Ey, vielen Dank, Jochen.
Ja, so bin ich.
Dann kann der Urlaub ja kommen.
Wo fährst du denn hin, Mann?
Sag ich nicht. Bielefeld. Jetzt geht's los.
Komm mit.
3, 2, 1.
Podcast ohne richtigen Namen.
Die beste Erfindung des Planeten.
Da muss ich lachen.
Zu 80% fake. Nackt und auf Drogen.
Podcast ohne richtigen Namen.
Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz ehrlich.
Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu machen.
Ja, und damit herzlich willkommen zum Podcast ohne richtigen Namen. Folge 74. Krass, oder? Es fühlt sich noch gar nicht, also 74 Folgen, wüsstet ihr jetzt noch, dass wir uns irgendwie 73 Folgen lang irgendwas zu sagen hatten?
Ja, also ich habe vor allen Dingen noch für 2000 Folgen Futter, ob ihr es glaubt oder nicht.
I doubt it. Da bin ich mal gespannt. Möchtest du die nächsten 5 Folgen deinen Anekdoten bestreiten?
Also erstmal muss ich sagen, heute können wir so lang machen, wie wir wollen. Übrigens, ich mach mal eben die Tür hinter mir auf. Hört ihr das Geräusch?
Nee.
Da arbeitet der Kollege, der liebe Jack ist in meiner Küche und arbeitet da. Wir bauen nämlich eine neue Küche ein und ich habe gesagt, ich verpiss mich mal eben, ich muss bei ihm Podcast machen. Und jetzt sägt, hört ihr das?
Du lädst hier wieder irgendwelche Kumpels ein, die irgendwelche Sachen für dich aufbauen.
Jetzt sagt der Wasserrohrbruch. Nee, das ist ein guter Freund und ich mach die Türe auch mal zu, Jack. Schön weiterarbeiten. Boah, der macht so viel, der baut die Unterschränke auf, die Oberschränke.
Jack ist ein guter, der hat, Der baut ja auch bei sich, bei seinem Haus immer so alles selbst. Also ich schaue da immer so ein bisschen neidisch hin, wie er da so alles aus Holz, so irgendwie so eine Veranda oder ja. so baut und so alles selbst, eine Kochstelle und so. Ich finde das immer geil, wenn man selber was bauen kann.
Ja, der hat sogar eine Fritteuse im Garten und diese
Pommes selber sind gebaut?
So geil. Die Fritteuse nicht, aber so eine Einlassung für die Fritteuse und dann so ein Holzgerüst dafür und dann
macht man da
so
Fritteuse im Garten mit Holzgerüst.
Um Pommes zu machen. Also die Fritteuse ist nur ein elektrisches Ding von diesem ganzen Garten.
Jack, wie heißt denn dieses Ding, was du da gebaut hast in deinem Garten? Das mit der Fritteuse.
Liegestuhl!
Was? Outdoor-Küche. Danke.
Outdoor-Küche, sagt er. Er hat eine Outdoor-Küche gebaut.
Küche.
Und da ist dann so ein Grillei drin. Eine
Outdoor-Küche. Manche Leute haben weder eine Küche noch Outdoor. Er hat beides.
Oder nur Outdoor.
Ja, oder nur Outdoor.
Der baut ja so gerne und jetzt kann ich mich mal... Kann ich mir mal schön zurücklehnen.
Was machst du denn? Was kriegt er denn von dir im Gegenzug?
Na, ich habe seine Kartoffeln für die Pommes schon mal geschält und gegessen. Ja, aber ich finde das... Du hast
seine Pommes gegessen.
Ja, ich finde das auch ein Akt von Freundschaft, wenn der ist ja mit der Autoküche fertig und jetzt versucht er natürlich ein neues Projekt. Da sage ich, okay, wenn du... Das ist ja ganz schön laut hier. Wenn du unbedingt willst, dann komm doch zu mir, dann bauen wir eine neue Küche rein.
Ja. Du hilfst ihm im Prinzip einfach nur beim Nachgehen seines Hobbys. Du willst einfach dich nur erkenntlich zeigen, sagst dir, komm, dann bau halt mir eine neue Küche.
Ja, und da habe ich, glaube ich, schon die nächste Geschäftsidee, die ich mit euch besprechen möchte. Was haltet ihr denn davon, wenn wir so gestressten Managern anbieten, Sachen zu bauen, die man selber braucht? So eben wie so eine Küche oder so. Die schickt man dann
von... Also Handwerker im Prinzip. Du hast gerade den Handwerker erfunden.
Genau. Ja, die sind doch immer so gestresst und wollen irgendwas, die wollen sich verwirklichen und wollen etwas bauen, das man dann hinterher auch sieht, weil das dann so schön ist, dann hat man was geschafft und nicht immer nur Zahlen geguckt und dann kann man die doch lehren und Geld dafür kassieren und die
meinst
natürlich noch weiterverkaufen.
Meinst du unter Verwirklichen verstehen sie für dich kostenlos zu arbeiten?
Ja, also nicht kostenlos, die bezahlen mich ja. Weil ich denen
drauf zu zahlen, um für dich zu arbeiten, das klingt natürlich verlockender.
Ja, nicht nur für mich, also auch für andere Leute, aber natürlich läuft das über meine Kasse oder unsere Kasse. Das ist ja unser gemeinschaftliches Geschäftsfeld.
Ich möchte mich von dieser Geschäftsidee distanzieren. Ich glaube sowieso, ganz ehrlich, dass das keinen Sinn macht, weil so wie das Wetter da draußen aussieht, ist das heute unser letzter Podcast. Ja. Ich habe hier gerade, und das ist kein Scheiß, es hat hier gerade geblitzt und gedonnert und der Blitz war original einen Meter vor meiner Fresse. Das ist hier gerade, wenn
du bei mir
ich
einen
Finger
Bude?
Aus dem Fenster gestreckt hätte, dann hätte ich jetzt keinen Finger mehr.
Auweia.
Weil so arbeiten Blitze nämlich.
Habt ihr Angst vor Blitzen?
Also sagen wir mal so, da die Dinger potenziell tödlich sind, möchte ich nicht unbedingt von einem getroffen werden.
Aber hast du auch Angst, getroffen zu werden?
Nicht unbedingt, wenn ich in der Wohnung bin oder im Auto oder im Bus oder so, nee.
Eine Freundin von meiner Frau wurde mal auf einer Brücke von einem Blitz getroffen.
Und?
Die musste ins Krankenhaus, oder hat wohl keine bleibenden Schäden. Ich weiß gar nicht mehr, ich will jetzt auch keinen Quatsch erzählen, aber ich glaube, die hat danach ein Loch im Schuh oder irgendwie Dampf im Schuh, irgendwie so an sowas erinnere ich mich.
What?
Also irgendwie,
ein Blitz?
Ja, das hat einen Blitz getroffen, ja. Die wurde vom Blitz getroffen. Die ist über eine Brücke gegangen, als es halt Gewitter gab. Und dann hat es sie geflasht.
Jetzt würde mich mal interessieren, wie viele Blitztreffer denn überhaupt tödlich sind. Oder ob das am Ende sowas ist, wo 100 Leute getroffen werden und nur für 5 endet das tödlich oder so. Oder ob sie überhaupt getroffen wurde so oder nur irgendwie ein Teiltreffer oder keine Ahnung was. Blitzexperten. Ja. Liebe Blitzexperten, schreibt uns doch.
Wenn Blitz übrigens, wenn es Gewitter ist, dann gehe ich ja auch nicht richtig
zu Fuß. Eichen.
Nee, ich hüpfe dann immer. Also damit ich nicht so lange den Kontakt auf dem Boden habe.
Damit du nicht geerdet bist.
Ja, genau. Denn wenn man hüpft und der Blitz schlägt dann in einen ein, und man hüpft hoch genug, dann passiert nichts.
Das Moment. Habt ihr auch früher immer gedacht, wenn ihr im Aufzug seid und der abstürzt und ihr im richtigen Moment hochspringt, dann kann euch nichts passieren?
Jein. Also nicht sehr lange, sagen wir so.
Dann wurdest du 7.
So ungefähr. Aber die Theorie, die stimmt ja sogar. Also du musst nur hoch genug springen können. Das Problem ist...
Wie soll das denn...
Das Problem ist natürlich der...
das Problem ist, Jochen, genauso kannst du auch reisen, ne? Weil die Erde dreht sich ja unter dir. Du musst einfach nur hoch genug springen und dann reist du nach Osten, glaube ich. Am besten, ich weiß es gar nicht.
Ja, genau. Michael Jordan verreist du, der springt einfach mal genau in die Luft. Deshalb heißt er auch Air Jordan.
Ja.
Leute, darf ich noch mal ganz kurz zurück auf die Küche kommen, weil mir das jetzt gerade einfällt. Wir können gleich wieder über das Wetter reden. Also ich bin zu einem Möbelhaus gefahren.
Zu Ikea, aber einem Möbelhaus gefahren, okay,
so,
ja.
Da bin ich hingefahren, weil ich die Küche abholen wollte. Da gibt es so eine Funktion, die bestellt man online und dann kann man die zu einem bestimmten Zeitpunkt in einem bestimmten Ikea abholen. Dann stehe ich da, dann kriege ich so einen Wagen mit Sachen drauf und lade die ins Auto ein.
Ja.
Und ich dachte dann so, ist ganz für so eine ganze Küche ist es gar nicht so viel jetzt. Ist sehr toll.
Oh, ich muss kurz irgendwie an die Tür gehen. Das hat gerade geklingelt.
Das hat geklingelt. Der
Blitz und möchte rein.
Okay. Hörst du mir jetzt weiter zu, Eddie, oder sollen wir Pause machen?
Ich hör zu.
Also pass auf. Nee. Hör mir mal zu. So, ne? Du kennst mich ja.
Mhm.
Dann packe ich also diese Küche ins Auto. Ich sag, super, das passt ja alles rein. Wunderte mich so ein bisschen, weil vorher der Jack immer gesagt hat, ey, die Küche passt nie und immer in dein Auto rein. Ich so, na klar, ruf ihn noch an. Ey, die Küche passt tipptopp ins Auto rein. Ich fange an zu kontrollieren, ob auch alles da ist. Dieser Zettel ist echt sehr lang und da sind sehr viele Nummern. Ich habe dann irgendwann gesagt, ach scheiß drauf, die werden schon wissen, was sie tun. Mhm. Kontrolliere jetzt nicht alles. Stehe da in der Sonne auf dem Parkplatz. Fahr also nach Hause, eine Stunde von Ikea weg, krieg einen Anruf eine Stunde später. Guten Tag, Sie haben Ihren zweiten Wagen vergessen, beziehungsweise den haben wir Ihnen vergessen zu geben. Also ich hatte nur die Hälfte eingepackt. Jack lacht natürlich tierisch.
Was
ist denn
für ein Wagen?
Den Wagen, wo die Sachen drauf sind. Also die haben so Schiebewagen.
Du hast einen gesamten Wagen vergessen.
Den haben die mir nicht gegeben. Also
ach so,
einen ja, Wagen haben sie
an
mir
diesen an diesen, wo es die Möbelausgabe gibt.
Genau.
Und dann schieben die das mit dem
dann
Wagen.
Dann sagen die, hier ist okay, ihre Nummer. Und dann alle, meine Frau, der Jack, alle, sogar meine Tochter sagten, hätte dir das nicht auffallen müssen, dass der Wagen, dass das niemals eine ganze Küche sein kann? So, die werden schon wissen, was sie tun. Hätte dir das auch passieren können?
Ey, mir ist zumindest, also ganz so Dummes ist mir noch nicht passiert, aber ich war bei Ikea, und wir haben auch Möbel gekauft und dann habe ich natürlich noch so Kleinkrams gekauft, ne? Mhm. In so einer, das war gar nicht Ikea, das war Möbelhöfner oder irgend sowas. Also irgendein Möbelhaus oder Roller und dann gibt es auch noch die anderen. Egal, auf jeden Fall. Und dann hatte ich noch so eine kleine Tüte mit so, was weiß ich, Pfannenwender und Salzstreuer und so kleinen Kram, den man nie braucht.
Nie braucht.
Oder eigentlich sich nicht kaufen würde, aber halt kauft, wenn er im Möbelhaus vor einem steht. Und
die Frau einem dann sagt, das haben wir noch dreimal.
Genau. Und aus irgendeinem Grund denkst du aber in dem Moment, wo du siehst, ach, guck mal, so ein Pizzaschneider.
Könnten wir auch gebrauchen, ne?
Das können wir doch gebrauchen. Und dann mussten wir aber auf die Möbel warten. Ich hatte, was hatte ich denn gekauft? Schreibtisch. Mhm. Einen Schreibtisch gekauft, auf den gewartet. Und da waren dann so ein bisschen wie bei Ikea, so Stühle, irgendwie ein Getränkeautomaten, dann wartest du da. Und dann kamen irgendwann die Möbel, dann bin ich dahin. Und dann sind wir mit diesem Möbelwagen eben auch zum Auto. Und dann ist mir eingefallen, dass ich die Tüte mit dem ganzen Kleinkram, Klobürste, Mülleimerchen fürs Bad und so weiter, alles vergessen habe. War aber dann so, das war ungefähr eine halbe Stunde weg. Und dann habe ich überlegt, ob das Sinn macht, die halbe Stunde nochmal dahin zu fahren. Und die Chance war natürlich auch da, dass irgendjemand das anders schon, das war nämlich schon bezahlt, ne? Also das stand da an diesem Tisch, wo wir gewartet haben, dass es irgendjemand mitgenommen hat. Und dann habe ich gedacht, dann habe ich so hochgerechnet, na, das war jetzt irgendwie so ein Gegenwert von 40, 50 Euro. Dafür jetzt nochmal eine halbe Stunde dahin fahren, am Ende ist es nicht da. Und dann habe ich gesagt, komm.
Ach, der Schweineherz, ja, ne?
Ja, habe ich gesagt, komm, scheiß drauf. Ist ja für dich, ist ja Geld eh egal. Mhm. Insofern, so ein Pizzaschneider kann man sich ja auch woanders kaufen. Ist ja wurscht, ist ja egal. Oder?
Und dann?
Ihr werdet doch jetzt nicht für diese Tüte mit einem Pizzaschneider, Klobürste nochmal dahin gefahren.
Kommt drauf an, was das für ein Tag ist. Ob das so ein Tag ist, wo ich vor bin, einfach nach Hause zu kommen oder ob das, ne?
Also ich sag dir eins, wenn du mit zwei Kindern und deiner Ehefrau im Möbelhaus unterwegs warst und danach schon zu Hause bist, die Möbel hochgetragen hast, Aber das müsste, ich sag mal, ab einem Warenwert von 200 Euro würde ich wieder zurückfahren.
Ich hätte da angerufen und gesagt, Sie haben doch Überwachungskameras. Ist doch alles überwacht. Gucken Sie doch mal bitte, wo die Tüte ist und wer die mitgenommen hat.
Und dann hätten die vermutlich gesagt, haben Sie einen an der Klatsche? Mhm. Wir gucken nicht auf unsere Überwachungskameras nach, wo Ihre Tüte ist.
Warum nicht?
Weiß ich nicht. Ich schätze mal, das wäre meine Reaktion
gewesen. Wisst ihr übrigens, was das Teil mit, also was man kaufen kann, was man nie braucht? Wirklich nie. Aber was man immer mal kriegt zur Hochzeit oder keine Ahnung, zu irgendwelchen. Man
immer kriegt zur Hochzeit und aber nie braucht.
Eine Nudelmaschine.
Eine Nudelmaschine.
Habt ihr eine Nudelmaschine?
Ich habe in meiner Hochzeit bislang eine Nudelmaschine gekriegt.
Ich habe von so vielen Leuten gehört, die haben eine Nudelmaschine. Und die Nudelmaschine aber nie benutzt, weil es einfach ein scheiß Aufwand ist, diese scheiß Nudeln zu machen und die dann da durchzupressen. Und die schmecken genauso wie die
gekauften. Was für ein Vorteil? Ja, ich wollte gerade fragen, was für einen Vorteil hat es denn, die Nudeln selber zu machen?
Er ist voll inspirierend und so.
Mehl. Aber warst du nicht derjenige, der irgendwie so eine ultra mega kann alles Küchenmaschine gekauft hat?
Ja, aber es ist keine Nudelmaschine.
Achso, also die anderen Sachen zu machen ist auch okay, aber bei Nudeln hört es auf.
Na gut, wenn die Maschine nur Nudeln kann, ist es natürlich
nur Nudeln. Schon, aber wenn du geschenkt bekommst.
Ja, aber das ist...
Eine geschenkte Nudelmaschine schaut man nicht ins Maul, heißt ja schon das alte hebräische Sprichwort.
Wenn es unter unseren 600.000 Zuhörern irgendjemand gibt, der schon mal eine Nudelmaschine benutzt hat, die er geschenkt bekommen hat oder sich sogar selber gekauft hat.
Ganz anders schmecken als normale Nudeln.
Schreibt eine Nachricht.
Kann man gar nicht vergleichen, das ist geschmacklich ein ganz anderes Erlebnis.
Genau, das ist Quatsch. Aber
ich finde überhaupt, wer auf einer Hochzeit was schenkt, was nicht Geld ist, soll sich einfach ficken.
Absolut. Ja,
sorry. Schenkt mir bitte nichts. Also wir haben bei der Hochzeit gesagt, wenn ihr uns was schenkt, schenkt uns Geld. Wir müssen den ganzen Bums hier bezahlen. Euer 3-Gänge-Menü und die Torte und weiß ich nicht, die geile Location und was weiß ich. Ich muss direkt, nur weil ich heirate, muss ich direkt Dispo machen. Was soll die Scheiße? Gib mir Geld. Im Prinzip müsstest du Eintritt zahlen, um auf eine Hochzeit zu gehen.
Ja, so, meine Hochzeit kostet. Vorverkauf haben und VIP-Tickets und so für die Eltern.
Hochzeit kostet bei uns 100 Euro und dann kannst du kommen. Und wenn du deine Olle noch mitbringst, dann kostet 150 Euro. Die halbe und
wenn du Kinder mitbringst, 500.
500 Euro für mit Kids, genau.
Pro Kind.
Ja, aber jetzt mal ehrlich, also, was soll das denn? Ihr sollt doch uns feiern. Also, warum werde ich denn bestraft dafür, dass ich heirate?
Warum ist das denn überhaupt so teuer? Das ist ja schon mal, damit fangen wir ja mal an.
Ja, du kannst rechnen, je nach Hochzeit natürlich.
Pro Person 100er oder so.
Würde ich mal tippen. Also plus, minus. Das hängt natürlich, Hochzeiten sind so unterschiedlich. Es
kommen bestimmt die Hochzeitsangeber, die erzählen, um wie viel es teurer als 100 Euro pro Person ihre Hochzeit war.
Ja, es kommt natürlich auch immer auf die Größe an. Ne? Wenn du nur 30 Leute einlädst, kannst du natürlich auch...
Ja, so 1,70 die Frauen, 1,80, 85 die Männer, schätze
ich. Was hatte ich? Ungefähr 80 Leute auf der Hochzeit. So.
Ja, das ist ja... Nicht gigantisch, aber auch nicht winzig, ne?
Ja, und dann kannst du ja rechnen, allein das Essen, Catering, Location, dann in vielen Fällen kommen dann noch Unterkünfte oder so, zumindest für die enge Verwandtschaft, denen du das nicht zumuten kannst oder so. Ja,
die können doch selber mieten oder campen.
Genau, aber dann, das fällt dann natürlich auch wieder, das ist natürlich dann auch wieder Kosten, die dann auch.
Aber die werden nicht, wenn sie selber bezahlen.
Nee, aber dann kriegst du natürlich weniger.
Ach so, ja, stimmt.
Also deshalb haben wir haben es so gemacht, wir haben in 5 verschiedenen Orten wir haben eine Tour gemacht im Prinzip. Wir haben eine Hochzeitstour gemacht.
Ja, und dann eine Zoom-Schalte oder so.
Ne, erstmal sind wir erstmal durch die 5 Großstädte Deutschlands getourt und haben damit für jeden, der in der Nähe ist, auch die Möglichkeit da war, dran teilzunehmen. Und wichtig waren uns Parkplätze.
Ja. Ich würde jetzt einfach eine Hochzeit über Videochat machen.
Oder? Ja, habe ich ja gerade gesagt.
Also, meinst du mit deiner Frau oder also, dass du deine Frau über Videochat heiratest oder dass die Gäste über Videochat kommen?
Die Gäste. Da hat man da auch seine Ruhe. Habe ich euch die Geschichte erzählt schon, wie ich auf der Hochzeit in der Kirche eine Rede halten musste?
Ich glaube, die Geschichte kommt mir bekannt vor, aber ich weiß nicht, ob du sie hier erzählt hast.
Du warst wahrscheinlich da.
Aber wenn ich dir jetzt nochmal erzähle und die ist schon
hast du auf Malle geheiratet?
Ja.
Nicht bei seiner. Nicht bei deiner Hochzeit.
Nicht bei meiner Hochzeit, bei der Hochzeit meines Freundes.
Ich erinnere mich auf jeden Fall an eine Geschichte. Ich glaube, ich weiß, worum es geht, aber ich weiß nicht, ob du sie hier erzählt hast.
Ich erzähle sie jetzt einfach und alle, die sie jetzt schon kennen, sorry, oder, Eddie? Du hast sie nämlich schon wieder vergessen.
Das heißt nichts, dass ich mich nicht dran erinnere. Das stimmt.
Also pass auf, ich habe ja einen guten Kumpel, der auf meiner Hochzeit eine Rede gehalten hat. Und nach der Rede, die war ganz nett, so sagte er zu mir: Ey, Jochen, da kannst du das ja bei meiner Hochzeit auch machen demnächst. Alles klar, ich so, ja, kein Problem. Das war so eine Rede, wo alle Leute schon betrunken sind, schon Schnäpse trinken und lustig, 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 ne? So, irgendwann nach 2 Jahren rief er an und sagt: Ey, jetzt geht's los. Ich heirate dann und dann und ich brauche von dir auch so eine schöne Rede. Du bist ja Moderator und bist ja lustig. Mach mal. Ich schreibe also schöne 3 Seiten über unsere Vergangenheit. Wir waren sehr oft in Spielotheken, wir haben ziemlich viel getrunken und viel Spaß und viel Scheiße gebaut. Und das habe ich dann in einen lustigen Text verpackt, so dass er herzlich drüber lachen konnte und alle anderen, also ich fand es ganz lustig, ne? Mhm. Wenn man so beim Abendessen sitzt und dann so Anekdoten rauspackt, ne? Dann ist es ja auch echt lustig. So, und vorher. Ja,
vergleichbar mit seiner Rede, nehme ich mal an, so, ne? So
ja, Spirit. Ich glaube, ja, die war ein bisschen, seine war sehr reserviert noch, aber lustig und meine hing, ja, also die hat halt richtig auf die Kacke gehauen. So, und Sachen erzählt, die wir früher gemacht haben und wir haben ziemlich viel Scheiße gebaut. So, aber das gehört ja zum Leben dazu, finde ich. Und dann kam es also zu diesem Tag, zu der Hochzeit und vorher gab es halt eine Kapelle, wo die Gäste halt hinkam und dann kam, ich glaube, es
war also ein Ort, den
ja, es war eine kirchliche, vorher gab es also eine kirchliche Zeremonie, ich glaube, es war eine Segnung oder so. Ich gehe also dahin mit meiner Frau und setze mich in die letzte Reihe und dann liegen auf den Bänken auch überall schon solche Büchlein, was jetzt in dieser Kirche passiert und lest die letzte Seite und dann steht so Danksagung, danke auch an Jochen Dominikus. Und meine Frau so, guck mal, du stehst in dem Büchlein. Ich so, keine Ahnung, warum ich in diesem Kirchenbüchlein stehe. Da steht auch schon der Pastor vorne oder der Pfarrer, ich weiß gar nicht mehr, ob es evangelisch oder katholisch war, und sagte, herzlich willkommen. Und jetzt kommen wir zur Lesung mit Jochen Dominikus. Ich war also nicht darauf vorbereitet, dass ich irgendetwas in der Kirche erzählen musste vor 100 Menschen, die eine Hochzeitsrede erwarten.
Mit und dann hast du deine Rede gehalten
mit
euren Saufabenden.
Mir tat sich also ein Abgrund auf. Vor mir ging so die, ich habe die Hölle gesehen in dieser Kirche, glaube ich. Also, das war doch lustig jetzt, Eddie. Von dir höre ich gar nicht, statt zu sagen, wow.
Nein, das war, weißt du, ich würde gerne mal mit dir über Storytelling sprechen, weil, also, erstens, du nimmst ja schon die Emotion vorweg. Du sagst, oh, das war richtig krass. Das ist immer so das Erste, was du erzählst.
Okay, ja.
Dann wartet man natürlich auf diesen richtig krassen Moment. Und dann sagst du, ey, also du machst das immer so, ey, ich habe was richtig Krasses erlebt. Habe ich das erzählt, wie ich so eine Rede halt musste, auf die ich nicht vorbereitet war in der Kirche?
Ach, ich habe das schon vorweggenommen, meinst du?
Und dann kommt die Geschichte und dann sagst du, ja, also da war ich in der Kirche und musste eine Rede halten und das war voll krass. Und dann erwartest du eine krasse Reaction. Aber eventuell musst du das vielleicht mal anders so, weißt du, das ist manchmal.
Ich würde sagen, jetzt wo du sagst, hast du tatsächlich echt recht. Wenn wir 70 Podcast-Folgen weiter sind, dann erzähle ich dir einfach nochmal, weil du hast die dann bis dahin wieder vergessen, glaube ich. Dann kann
das, bei der Story ist es so, das ist ja nicht, also ich meine, A, ist es nicht deine Schuld und B, hättest du dich ja sehr leicht daraus retten können, ne?
Okay, A, kann es schon sein, dass es meine Schuld war, vielleicht habe ich den Kumpel falsch verstanden und der hat mir vielleicht gesagt, ja, das ist in der Kirche.
Also wenn du erwartest, jemand in der Kirche eine Rede hält, dann würdest du ihn doch zumindest darauf briefen, oder?
Ja, ich weiß nicht,
ob... Normalerweise, wenn ich was habe bei der Hochzeit, dann erwarte ich halt feuchtfröhliche Rede. Ne? Aber du kennst doch den Jochen. Also ich bin mir 100%ig sicher, dass der dem Jochen das gesagt hat, ohne dabei gewesen zu sein.
Also ich glaube auch, es kann sein. Also es liegt im Bereich der Möglichkeit.
Also du hättest dich halt insofern ganz leicht retten können, dass du hochgehst zum Podest, zum Altar wird es ja nicht sein, aber so ein Sprecherpodest oder was auch immer die da haben, mit einem Lächeln und sagst, liebe Freunde, ihr kennt ja Hochzeitsreden und Hochzeitsreden und die Rede, auf die ich mich vorbereitet habe, ist eine, die man möglicherweise nicht in einer Kirche erzählt. Dann schmunzeln alle ein bisschen und dann sagst du aber heute Abend,
Mann, ey.
Beim gemeinsamen Beisammensein, freut euch drauf.
Du hast so recht.
Oder?
Ja, also ja,
dann...
Gab es peinliches Betreten?
Mir ist das überhaupt nicht eingefallen. Jetzt, wo du sagst, wirklich, nach Jahren kommst du mit der Idee, die ist mir nicht eingefallen. Das genau, man muss die Hosen runterlassen, man muss sagen, wie es ist und sagen, sorry, ich habe mich vertan. Das ist mir nicht eingefallen. Ich war einfach nur so geschockt. Ich habe gesagt, ich muss jetzt diesem spießigen Publikum hier lustige Reden vom Saufen und Spielotheken.
Aber wie ist die Rede denn angekommen? Hast du die dann spontan?
Scheiße. Keiner hat gelacht, an keiner Stelle. Die Miene von der Braut verfinsterte sich zusehends.
Ja, in der Kirche erwartest du halt, oder in der Kapelle erwartest du halt auch nicht irgendwie eine Comedy-Rede oder eine lustige Rede.
Ja, und die Eltern.
Das ist ja eigentlich ganz cool, dass es dann also mal ein bisschen entgegen der Konvention irgendwie vorgeht. Ja,
oder? aber nicht, wenn das ein.
Ich glaube, das Problem ist, wenn du Leute hast, die ohnehin einen Teil ihrer Zeremonie in einer Kirche oder einer Kapelle abhalten, dann sind die, glaube ich, so ein bisschen konservativer, egal welcher Teil, ob es nun die Eltern sind oder halt die Braut oder Bräutigam selber oder so. Ne?
Also die Eltern der Braut waren schon, die haben mich schon sehr böse angeguckt.
Und ja, aber ich meine, wann das war? 2000er oder so?
Das war so.
Aber so lange kann es ja auch wieder nicht her sein, wenn das ein Freund von dir gehandelt
hat. 10 Jahre, ist auch 15 egal, Jahre. Wann
das war, oder?
Ja.
Ja, ich meine, ist halt ich habe nur gerade überlegt, ob ich irgend so ein Jahr finden würde, wo ich sagen würde, da kann ich verstehen, wenn die Leute da irgendwie noch so ein bisschen Dings sind, aber das wäre dann ja vermutlich irgendwo in den 70ern oder so gewesen, da hat die auch noch keine Reden gehalten.
Du meinst, dass sich da nicht gehört hat in der Kirche über irgendwas?
Ja, wie gesagt,
ich glaube, 2002 Matrix 2 raus und der war eine richtige Enttäuschung, da kannst du nicht in die Kirche gehen und einfach so einen
Spruch. Also ich denke halt nicht, dass sich da in den letzten 20 Jahren irgendwas Bedeutendes geändert hat.
Ich musste ja auch improvisieren.
Aber das Problem ist dadurch, dass man, also bei mir ist es so, dadurch, dass ich ja sozusagen hauptberuflich Sprecher bin,
erwarten die Leute, dass du unterhaltsam bist?
Ja, und das Schlimme ist ja, die wissen gar nicht, was für Anxieties, wie sagt man, Ängste.
Ja.
Und Paranoia ich teilweise habe, gerade vor Freunden oder auch Familie. Mhm. Es ist nochmal ein Schnack, irgendwie im Studio in eine Kamera zu schwätzen oder irgendwie vor Onkel, Tante, Schwester, Mutter und so weiter zu stehen und irgendwas zu sagen. Ich habe auf der Hochzeit meiner großen Cousine habe ich auch da eine Rede gehalten. Und ich war in meinem Leben noch nie so aufgeregt. Das war absolut furchtbar. Also ich mag das eigentlich überhaupt nicht. Mhm. Also bei fremdes Publikum geht total. Also da habe ich auch kein Problem, auf die Bühne oder irgendwas zu machen. Aber so Familie und Freunde, ich kann mir auch nicht vorstellen, ein Stand-Up-Programm oder sowas zu machen vor Freunden. Das wäre der Worst Case. Weil die wissen ja, wie ich wirklich bin. Die wissen ja die Wahrheit im Zweifelsfall. Ich erzähle halt irgendwie, gestern bin ich irgendwie Fahrrad gefahren und dann sitzt da irgendwie mein bester Freund und sagt, du Arschloch, du hast gar kein Fahrrad.
Und dann sind die auch noch verpflichtet, quasi so ein bisschen zu lachen. Ne? Und
um das zu faken, ja.
Weil es lustig ist oder weil sie nett sein wollen.
Also ich weiß
nicht. Es ist generell schwer, Freunde zum Lachen zu bringen. Also so, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber so gerade hier so mit Simon und Bodi Nielsen, wir kennen uns so gut, da kann kaum noch einer den anderen so richtig zum Lachen bringen, weil ich eh schon jede Form von Humor und Spruch und weiß ich nicht was 10.000 Mal gehört habe. Es ist leichter, wenn ich jemanden Fremden irgendwie zum Lachen bringen muss, als irgendwie Leute, die mich in- und auswendig kennen.
Jetzt kommt wieder die Geschichte, dass er bla bla bla, so, weißt du? Also in der Kirche hat auf alle Fälle niemand gelacht, außer mein Kumpel. Das war ein Höflichkeitslachen, glaube ich. Und ich hatte von den drei Seiten habe ich ja reduziert im Kopf auf eine und habe ja eine
ganze. Ich dachte, du hast ja bestimmt Sachen runtergekürzt,
wo
du denkst, okay, das mit der Nutte erzählen wir nicht.
Ich konnte ja nicht alles erzählen, das ging ja überhaupt nicht. Auf alle Fälle, als wir dann rauskamen, habe ich mir dann standen da so
Leute. Eine Seite halt auch nichts ist, ne? Wenn du das nur eine Seite irgendwie erzählst als Rede, das ist ja irgendwie 2 Minuten oder so.
Aber vielleicht habe ich auch über jegliches Zeitgefühl irgendwie verloren. Ich war in so einer Dunstglocke und habe gedacht, in welchem Film bin ich jetzt hier? Ich muss eine Rede in der Kirche halten und ich weiß, da sind 100 Leute und die hassen mich gerade. Ich glaube, du hast,
dadurch, dass du in der Kirche warst und so viel Ehrfurcht von dieser Kirchensituation hattest, hast du im Prinzip auch die ganzen dreckigen, guten Gags gekürzt und was übrig blieb, war einfach nur so dieses Kondenswasser, so einfach nur so eine, und dann sind wir Pizza gegessen und dann ist nichts weiteres passiert.
So ungefähr war das. Und das ist ja natürlich noch schlimmer als Gags, die unangebracht sind, wenn einfach gar keine Gags mehr da sind.
Ja, ich muss genau.
Und dann sind wir, da sind der Heinz und ich, da sind wir zusammen in die Altstadt gefahren und dann,
Ja, ich musste halt auf diesen Zettel gucken,
nach, Taxi.
Nach vorne lesen und, ja. dann entscheiden, oh, kann ich denn das überhaupt erzählen? Während ich die Geschichte erzähle, muss ich schon vordenken, ob ich das, den nächsten Satz denn jetzt auch noch. Und dann passte das natürlich alles nicht zusammen. Auf alle Fälle, ich ging dann aus dieser Kirche raus, alle gingen raus, dann standen da so Leute mit Sekt, ne? Und habe ich mir erstmal 3 Sekt hintereinander reingezogen und dann kam die Braut, klopfte mir auf die Schulter, also sie schlug mich eher auf die Schulter, bam, mal was anderes, ne?
Ja, nice.
Wir sprechen heute wieder miteinander.
Apropos Fahrrad, ich bin Fahrrad gefahren zur Arbeit und auf dem Rückweg habe ich heute was gemacht und ich fühle mich seitdem, fühle ich mich gut. Ich sage euch, was ich gemacht habe. Ich bin gefahren und es war Polizeikontrolle.
Oh.
Es war Polizeikontrolle, was die tatsächlich hier in Hamburg sehr häufig machen, ob die, und zwar Polizeikontrolle für Fahrradfahrer, ob die Fahrradfahrer in die richtige Richtung fahren, also auf der richtigen Seite der Straße fahren, was ja eigentlich auch vollkommen korrekt ist. Ich natürlich
vorbildlich
auf der richtigen Seite gefahren, fahre an den Polizisten vorbei, auch direkt so ein Gefühl von Stolz empfunden. So, ich wusste, ich hab ein vorbildliches Fahrrad, da ist alles dran. Es gibt nichts, was die mir anhaben können gerade. Und bin so an denen vorbeigefahren und so war so richtig so, ha, das ist ein tolles Gefühl. Ich habe nichts falsch gemacht. Und dann fahre ich und so, weiß ich nicht, 100 Meter weiter kommt mir erst ein alter Mann und eine Frau entgegen. Aha. Und dadurch, dass die mir entgegenkommen, heißt das ja, dass die Einbahnstraße, ja, auf dem Fahrrad, Einbahnstraße fahren. Und ich habe dann dem Mann habe ich so gewunken, so langsam, langsam, da hinten ist Polizei. Und dann bei der anderen, bei der zweiten, die kam noch mal 50 Meter später, da war ich dann schon auch eine Nummer cooler und hab nur so zur Seite genickt und gesagt, Achtung, Kontrolle. Und die hat mich erstmal so angeguckt. Nice. Und hat erstmal gedacht,
verbrüdert unter den Radfahrern. Bist du noch da?
Hallo?
Dann habe ich festgestellt, dass ich nie erfahren werde, was passiert ist. Weil in meinem Kopf ist Folgendes passiert. Beide haben es gecheckt, wovor ich sie gewarnt habe, sind abgestiegen, haben das Fahrrad geschoben, sind an den Polizisten vorbei, haben den wohlwollend zugenickt und haben sich dann gedacht, was für ein cooler Typ, dass der mich vor diesem Strafzettel bewarnt hat. Wahnsinnskerl. Das ist in meinem Kopf passiert. Die Wahrheit werde ich nie erfahren. Wurden sie erwischt? Sind sie abgestiegen? Was ist passiert? Es ist eine total... Ist es überhaupt passiert? Es ist so ein bisschen wie, wenn im Wald ein Baum umkippt. Nee, wie geht es?
Ich weiß, was du meinst. Ob er dann überhaupt umgefallen ist, wenn ich ihn sieht. Ne?
So, und ich weiß nicht, hat meine Tat irgendwas bewirkt in diesem Universum oder nicht? Ich hätte mir gewünscht, dass ich ihm vielleicht noch meine E-Mail zugerufen habe oder die ICQ-Nummer. Also Achtung, ja. Polizei, 9553316! Damit er mir Danke schreiben kann oder so.
Und dass man sich dann irgendwie Jahre später wieder trifft, irgendwie irgendwo sitzt man und trinkt gerade so ein kaltes Bier, du selber bist schon irgendwie so Ende 50, hast so einen gräulichen Bart und dann kommt so ein Typ auf dich zugestapft und mit so einer Reibeisenstimme sagt er, sag mal, wir kennen uns doch. Du bist doch der mich damals vor der Polizeikontrolle gewarnt hat.
Und du sagst einfach... Ich habe die 20 Euro, die ich gespart habe, ich angelegt.
Und nein, das ist dann so ganz
Aktien gekauft oder so.
Das ist ganz geheimnisvoll. Das ist einfach nur, der nickt dir einfach nur zu.
Ja, und
du nickst ihm einfach nur zu, hebst so ganz leicht, so 10 Grad hebst du deine Bierflasche so leicht an. Mhm. Und er geht einfach nur weg und du guckst in den Sonnenuntergang.
Und beide wissen Bescheid. Es ist ein bisschen das Äquivalent zu einer Flaschenpost, die du so ins Meer wirfst, dann irgendwie dein Leben lang vergisst. Und eines Tages klopft die große Liebe auf die Schulter und sagt, ich hätte dich so lange gesucht.
Ich hätte das halt überhaupt nicht gerafft, vermutlich. Was passiert ist und was du mir hättest mitteilen wollen.
Ja, ich habe da noch so geguckt und die Frau hat's nicht gerafft, aber er hat's, glaube ich, gerafft.
Ich wäre halt nicht abgestiegen, hätte mir erstmal gedacht, was will das Arschloch?
Ja.
Und wäre dann weitergefahren und wäre dann in die Polizeikontrolle gekommen, hätte mir danach gedacht, ach, das wollte der, ja, fuck.
Und das habe ich mir auch gedacht, dass die erste Reaktion ist, dass die denken, ich kack die an, weil sie Einbahnstraße fahren. Dabei bin ich, und das ist mir auch aufgefallen, wenn ich Auto fahre, dann fuckt mich das so ab, wenn Fahrradfahrer sich nicht an die Regeln halten. In dem Moment, wo ich auf dem Fahrrad sitze, ist es, als ob ich zu einer, weiß ich nicht, einer Religion gehöre und wir uns gegenseitig zunicken und wenn die von den Cops, eigentlich wäre es ja richtig gewesen, wenn die von den Cops gefangen genommen
also
ich hab mal eine Strafe
gekriegt hätten. So, ne? Weil die ja de facto falsch waren. Aber in dem Moment, wo ich auf dem Fahrrad bin, habe ich so dieses Solidaritätsgefühl, denke so, hey, wir Fahrradfahrer, wir müssen zusammenhalten, hey, was geht ab? Das ist ganz komisch, oder? Ist das nicht strange?
Ja, gibt es da nicht eine Helmpflicht? Also musste man einen Fahrradhelm tragen?
Nee. Nee, ne? Nein, noch nicht, aber es gibt Diskussionen darüber. Weil es, also ich glaube, der letzte Stand der Dinge war, dass man herausgefunden hat oder gemutmaßt hat, dass die Helmpflicht dafür sorgt, dass weniger Leute, um so vieles weniger Leute Fahrrad fahren, dass das, was man gewinnt dadurch, dass diejenigen, die mit Helm fahren, sich weniger verletzen, man dadurch verliert, dass so viele Leute weniger Fahrrad fahren und die positiven Aspekte für die Gesundheit des Fahrradfahrens.
Moment, haben. Es gibt Leute, die dann sagen, also bevor ich mir einen Helm aufsetze, laufe ich lieber.
Ja, also ob die das jetzt so sagen und damit ein Statement irgendwie machen, das weiß ich nicht, aber das ist halt so die Vermutung. Keine Ahnung, ob die heute noch zutrifft. Kann gut sein, dass das irgendwie, ich meine, sowas ändert sich ja auch gerne mal. Ne? Wir haben vor einiger Zeit, hätte sich, glaube ich, kaum einer denken können, dass man keinen Mucks macht beim Herausgehen mit Mundschutz und beim Einkaufen mit Mundschutz. Und vielleicht ist das mittlerweile bei den Helmen genauso, dass die Leute halt sagen, mein Gott, wenn das eine Pflicht wird, dann ziehe ich halt einen Helm an, Punkt.
Ich habe gestern eine Frau gesehen, die hatte so ein Fahrrad-Airbag um den Hals.
Fahrrad-Airbag?
Ja, das gibt's wirklich. Das ist wie so ein, das sieht ein bisschen aus wie dieser Massagegürtel, den ich euch schon mal empfohlen habe. Das ist wirklich wie so eine Halskrause, wie so ein Rundschal. Und man kann sich da Videos angucken. Ich kann es jetzt nicht technisch nicht genau erklären.
Bläst sich das auf und verhindert halt, dass dein Kopf.
Genau, da bläst sich quasi um deinen Kopf wie so ein Lufthelm auf in Sekundenschnelle, wenn irgendwie du so eine ruckartige Bewegung machst, dass die ungefähr einem Fahrradaufprall oder was auch immer.
Das klingt cool.
Das, ja, es funktioniert auch. Das Problem daran ist, das sind wohl Einwegdinger. Also du musst die danach, um die wieder so einzuwickeln. Wie normale
Airbags auch, oder?
Genau, und um die irgendwie so wieder einzuwickeln, dass die funktionieren oder so, kostet halt irgendwie dann 200 Euro, habe ich irgendwie gelesen, oder 170 Euro oder sowas. Und das Problem ist natürlich, stell dir vor, du dotzt nur mal so leicht gegen einen Bordstein und das Ding wird ausgelöst und
du bist sofort 200 Euro. Beim Auto hast du das ja auch nicht. Also da hast du doch nicht ernsthaft die Angst, dass wenn du einen Bordstein fährst, plötzlich die Airbag auslöst, oder?
Ja, aber das ist ja auch eine andere Technik. Und beim Fahrrad ist es halt
einmal nutzbar.
Ja, aber da funktioniert es halt. Und beim Fahrrad weiß ich es halt nicht, ob es funktioniert, weil das ist ja nicht am Fahrrad dran, sondern es ist ja an dir dran.
Aber das ist also, doch...
Ach so, beim Auto ist es ja der Aufprall vom sozusagen vom Auto und beim Fahrrad ist es ja irgendwie die Art und Weise, wie du, also da kann es ja sein, dass du irgendwie
einmal gestolpert
hast, genau, oder du stellst das Fahrrad ab, bleibst hängen und machst irgendeine dumme Bewegung und dann knallt dir noch der Airbag irgendwie in die Fresse bis 200 Euro los, nur weil du einfach mal kurz am Sattel hängen
bist. Die Frage ist halt, wie lange das Ding haltbar ist auch, oder? Weil mit der Zeit ist ja vermutlich die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwo, keine Ahnung, eine Dichtung kaputt ist oder dass keine Ahnung, Druckluft oder weiß der Teufel, was ein bisschen ausweicht oder so. Nicht, dass du nach 20 Jahren denkst, oh, mein Airbag ist noch gut und dann hast du eben diesen Unfall und dann liegst du auf dem Boden, schwere Kopfverletzung und dann kommt langsam so ein kleiner Luftballon neben dir. Möchte es ja auch nicht. Jungs, ich muss euch was fragen. Ja. Und zwar gibt es immer wieder so Geschichten aus der Jugend, die mich im Nachhinein so ein bisschen schockieren. Ich habe neulich ja erzählt, dass ich Friends geguckt habe und da gibt es ja diese Geschichte, wo die im Central Park sitzen, ach verrückt, wie alle Geschichten dort, und davon reden, dass die Eltern den Kindern erzählen, dass der Hund auf dem Bauernhof abgegeben wurde. Ne? Und dann sagt Ross, ja, aber das ist ja bei uns wirklich passiert, unser Hund ist ja auf dem Bauernhof abgegeben worden. Und ja, also in dieser Story ist es halt so, dass die Eltern in den USA zumindest das wohl angeblich tun, um Kindern nicht zu sagen, dass der Hund gestorben ist. Stattdessen sagen sie halt, der ist jetzt auf dem Bauernhof und kann da den ganzen Tag spielen. Und diese, bitte?
Finde ich eine gute Idee.
Ja, genau. Und diese Einsicht hat er halt, als die erwachsenen Freunde sich halt unterhalten und sagen, was sind denn so Lügen, die man typischerweise erzählt? Und dann sagt halt einer irgendwie, ja, der Hund ist jetzt auf dem Bauernhof. Und er sagt, aber unser Hund war wirklich auf dem Bauernhof. Und ich musste daran denken, weil unser Kaninchen wirklich auf dem Bauernhof war. Also wir haben ein Kaninchen gehabt. Seid ihr noch da?
Ja.
Ja. Wir hatten ein Kaninchen, Pumuckl, und den mussten wir abgeben. Und der war dann wirklich auf einem Bauernhof. Allerdings habe ich einen Beweis, weil ich auf dem Bauernhof war, wo das Kaninchen ist oder zu dem Zeitpunkt war und es dort besuchen konnte. Also das war keine Geschichte, die unsere Eltern nur erzählt haben, aber ich musste schmunzeln, weil mir das A bekannt vorkam, aber ich ich B, tatsächlich kurz überlegt habe, sind wir da als Kinder auch nur angelogen worden? Und dann aber dann wusste, dass das stimmt. So, und jetzt habe ich neulich einen Podcast gehört. Verbrechen von nebenan. Das ist ein deutschsprachiger True Crime Podcast. Kann ich auch übrigens empfehlen. Das ist ein, neben die Zeitverbrechen oder neben Zeitverbrechen einer der besseren, um nicht zu sagen besten, mir bekannten deutschen True Crime Podcasts. Und da haben sie sich über was anderes unterhalten. Und zwar die Geschichte, dass sie was sie in ihrer Jugend so an Jugendsünden begangen haben und welche quasi Verbrechen in Anführungsstrichen sie begangen haben. Natürlich kam nicht besonders viel Wildes dabei rum, ne? Und dann sagte der eine halt, ja, das Schlimmste, was ich gemacht habe, war halt irgendwie nachts ins Schwimmbad, ins Freibad einzusteigen, ins Örtliche. Und dann dachte ich, oh, das haben wir auch gemacht. Und dann sagt er, ja, aber bei uns war das halt beim Freibad so, dass einmal eine Gruppe da ins Freibad geklettert ist und da ist ein Mädchen mit einem Ring am Zaun hängen geblieben, runtergefallen, hat sich dabei den Finger abgerissen. Mhm. Dann sagte der andere noch, bevor die Geschichte beendet war, ach, jetzt kommt die Geschichte mit dem Finger und dem Zaun, oder?
Die kenne ich auch, die Geschichte.
Die erzählt man sich nämlich, genau, die erzählt man sich nämlich an jeder Schule. Und in dem Moment dachte ich mir, Moment, aber bei uns an der Schule ist die wirklich passiert. Und meine Schwester war neulich zu Besuch. Ich habe sie auch gefragt, kennst du die Geschichten noch? Und sie sagt, ja, aber bei uns an der Schule ist das wirklich passiert. Und ich sag so, hast du dieses Mädchen mit dem einen Finger jemals gesehen? Sie so, nee, aber bei uns ist das doch wirklich passiert. Die eine Klasse hat doch noch frei bekommen, weil sie geschockt war. Und ich so, das glaube ich, der Teil der Geschichte war auch irgendwie was, was man immer erzählt. Und deswegen wollte ich von euch wissen, gibt's bei euch auch an der Schule die Geschichte mit dem Mädchen, das sich mit dem Ring am Zaun den Finger abgerissen hat? Offensichtlich gibt's diese Geschichte überall. Das ist vermutlich eine Urban Legend.
Ja, das ist aber, halt so diese Spinne in der Yucca-Palme.
Aber habt ihr die auch geglaubt und habt euch,
wo
ich angefangen habe zu erzählen, habt ihr auch noch gedacht, ja, aber bei uns ist das wirklich passiert?
Ja.
Ja, also wie gesagt, also ich weiß nicht mehr, in welchem Kontext es war. Ich kann jetzt nicht garantieren oder meine Hand dafür ins Feuer legen, dass das auch an der Schule war. Aber diese Geschichte von, das ist so eine Friend of a Friend Story.
Ne? Ja, aber dass du sagst,
war das nicht entfernt, das war irgendwie in der
Pause. Ja, der ist mit dem Ring oder der ist mit dem Ring am Zaun hängen geblieben, hat sich den Finger abgerissen. Das kenne ich
auf jeden Sportplatz, Fall. Weil da ist halt so eine Drehtür und so dieses Drehkreuz ist halt manchmal verschlossen. Von daher hat es Sinn gemacht, dass sie sich überlegen, okay, dann klettern wir eben fix rüber.
An welchem Zaun das ist und so. Und die Geschichte ist irgendwie detailliert irgendwann nachmittags und nicht irgendwie am Lagerfeuer oder so, sondern noch während wir in der Schule saßen, hieß es ja, die keine Ahnung was, die 9B hat gerade frei bekommen, weil da hat ein Mädchen diesen Unfall gehabt. Und ich weiß natürlich heute überhaupt nicht mehr, wer die Geschichte erzählt hat, also von wem die kam. Und ich mittlerweile befürchte ich natürlich auch, dass die erfunden war. Und jetzt frage ich mich, ob jeder unserer Hörer auch dieselbe Geschichte erzählt bekommen hat.
Also ich kenne die tatsächlich auch. Ich weiß nicht mehr, ob es an der Schule war, aber es gab und jeder behauptet ja auch, das gab es wirklich. Also
ja, klar.
Ne? Aber niemand weiß genau, wer ist das eigentlich? Wie geht's dem heute? Kann man den mal sehen? Aber es gibt immer die Geschichte, ja, und ein Freund von irgendjemanden, dem ist ja was ganz Schreckliches passiert.
Bei Namen waren wir zum Beispiel gar nicht. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass irgendwo der Name dieses Mädels mal genannt wurde. Aber wir haben einen anderen Typen gehabt bei uns in der Stufe. Das habe ich, nee, nicht in der Stufe. Ich glaube, ein oder zwei drunter, der auf die Idee gekommen ist, Schwarzpulver aus Krachern zu sammeln und daraus einen großen Böller bauen zu wollen. Der hat dabei zwei Finger verloren, aber den habe ich mit seiner verletzten Hand halt gesehen. Also das ist tatsächlich passiert und hat die Polizei ermittelt, ob es irgendwie einen terroristischen Hintergrund gibt und so weiter und so fort. Das war halt irgendwie, keine Ahnung was, frühe 90er oder so, da existiert auch die RAF noch. Und war natürlich nicht. Es war halt nur irgendwie ein Junge, der nicht ganz gerafft hat, wie gefährlich Schwarzpulver ist und auch diese Böller halt sind und wie leicht sich das entzünden kann. Nur den haben wir halt alle gesehen mit seiner Handverletzung, also nicht mit der Verletzung, aber später halt, als es ausgeheilt war und dann hatte er halt einen Teil seiner Hand verloren, hatte irgendwie zwei Finger verloren. Nur dieses Mädel mit dem angeblichen abgerissenen Finger und dann gibt es auch noch irgendwie, ja, und dann haben sie den Finger gefunden, aber irgendwie zunächst ins falsche Krankenhaus gebracht. Ich wette, dieses Detail gibt es auch bei jeder zweiten von dieser Geschichte. Und niemand hat sie je gesehen. Und falls es sie gibt, hier St. Bernhard-Gymnasium, müsste dann, glaube ich, angeblich war das zwei Stufen über uns, also müsste das Jahrgang 91 gewesen sein. St. Bernhard-Gymnasium in Schiefbahn, Jahrgang 91. Bitte melde dich bei diesem Podcast. Ich möchte wissen, ob du vielleicht der Ursprung der Geschichte bist.
Aber es gibt echt viele solcher, also Urban Legends, ich weiß nicht, ob man das so nennen kann, aber so zum Beispiel wurde uns als Kind gesagt, dass, also ihr kennt den Klassiker, ne? Guck nicht zu viel Fernsehen, sonst kriegst du viereckige Augen.
Ja, oder die.
Oder lauf nicht barfuß rum, sonst kriegst du eine Lungenentzündung. Oder zieh eine Mütze an, sonst kriegst du eine Lungenentzündung.
Nicht schielen,
oder
solche sonst bleiben die Augen stehen.
Genau, wenn du schielst und erschreckt wirst dabei, dann bleibt es für immer. Kaugummi
bleibt 7 Jahre im Körper oder Kirschkerne, je nachdem, beides.
Ja, dann, was war das, ein Krokodil im Abwassersystem?
Ja, wobei das war jetzt nicht wirklich eine deutsche Urban Legend, ne? Mit dem
Krokodil. Das war in New York, glaube ich, aber so. Dann gab es noch, was war das noch? Uns wurde mal erzählt, dass so ein Typ, aber es kann natürlich auch wahr sein, ich weiß es gar nicht, aber an der Grundschule so Aufkleber oder so verteilt, die man anleckt. Und wenn man die anleckt, wird man halt so, wie sagt man?
Wie Drogenaufkleber.
Ja, wie Drogenaufkleber oder so Geschichten. Mhm.
Die kenne ich auch, die Geschichte, genau.
Was gab es denn noch?
Ich glaube, dann sind schon viele, die aus den USA rüberkamen, mit dem Halloween-Candy, in dem Rasierklingen drin sind und so ein Kram halt.
Oh, das ist auch eine Geschichte, die gab es bei uns. Das weiß ich auch nicht, ob das passiert ist oder nicht, aber da hat einer erzählt, dass einer im Schwimmbad, das war damals im Frankfurter Rebstockbad, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, da gab es eine Wasserrutsche. Und dass da einer in die Wasserrutsche Rasierklingen in die Ritzen da getan hat.
Ah.
Und der Gedanke ist krass, ne? Dass du da so durchrutscht und dir dabei irgendwie schön alles aufschlitzt. Das ist auch so eine Geschichte, die kannte auch jeder in Frankfurt. Ob das stimmt oder nicht, weiß ich natürlich bis heute nicht.
Hm. Was gibt's denn noch?
Also ich habe sonst nicht viele, bei denen ich zumindest, also nicht viele, die mir erzählt wurden mit dem Vermerk, dass es bei uns passiert ist. Also es gibt natürlich alle möglichen anderen Urban Legends, die man irgendwann mal gehört hat. Der kopflose Motorradfahrer oder der Motorradfahrer, der irgendwie noch in die Kneipe geht und den Helm abnimmt und dann fällt ihm sein Kopf auseinander oder sonst irgendwas in der Art. Das hat ja irgendwie jeder mal gehört, aber das ist ja nichts, von dem man bei uns jetzt gesagt hätte, das ist bei dir um die Ecke passiert. Aber die Geschichte, da kann ich mich halt dran erinnern, dass die uns erzählt wurde, als die ist gerade, also wirklich in dem Moment quasi, oder am selben Tag zumindest, bei uns an der Schule passiert.
Ist eigentlich auch interessant, so urbane Legenden, ist so ein bisschen wie Crime Stories.
Super interessantes Thema, ja, auf jeden Fall.
Können wir auch mal überlegen, ob wir mal so einen Spin-off dazu machen und dann gehen wir diesen urbanen Legenden auf den Grund.
Ja, wobei ich nicht genau weiß, es gibt ja so einen ähnlichen Podcast, wie den wir noch nicht gemacht haben, sondern hier Hoaxilla, die haben ja solche Sachen als Thema häufiger mal.
Aber Hoaxilla ist doch eher, ja, wohl doch.
Auch sowas wie urbane Legenden untersuchen, die so auf Wahrheitsgehalt. Ist halt immer die Frage, ob du genügend zusammenbekommst. Dann gibt es halt noch irgendwie, wie heißt der denn? Last Podcast on the Left, die halt nicht nur urbane Legenden haben, sondern auch so Creepypasta, also so Geschichten, die irgendwo im Internet in schriftlicher Form existieren und weiter verbreitet werden. Wobei die halt dann in vielen Fällen nicht wirklich großartig untersucht werden können auf Wahrheitsgehalt oder nicht. Das sind dann halt einfach irgendwelche spannenden Geschichten.
Könnt ihr euch an Geschichten erinnern aus der Schule, die Lehrer erzählt haben? Also mir fällt so eine Geschichte ein, da denke ich des Öfteren dran, das ist das Einzige, was in der Schule so ungefähr hängen geblieben ist, wo der Lehrer sagte, okay, falls ihr einen Motorradfahrer bei einem Unfall seht und ihm steckt ein Stein oder eine Axt im Kopf oder
Stein oder eine Axt, ja.
Niemals die Axt oder den Stein aus dem Kopf ziehen, dann stirbt er nämlich sofort, weil dann Sauerstoff ans Gehirn kommt. Und das war ein Riesenthema in diesem Unterricht. Ich schweife jetzt total ab, ist mir gerade so eingefallen. Und das ist so eine Geschichte, wo ich mich immer wieder dran erinnere, wenn ich Motorradfahrer sehe und ich denke so, ey, pass auf, wenn der sich jetzt gleich aufs Maul legt und ich den retten muss,
nicht die Axt rausziehen.
Nicht die Axt oder den Stein aus dem Kopf ziehen.
Das ist mir so oft passiert. Jetzt weiß ich nicht, warum die alle gestorben sind. Ich habe mir immer die Axt rausgezogen.
Ne? Erstmal schön den Gummistiefel auf die Stirn gestellt und dann so mit viel Kraft die Axt rausgezogen und der war sofort, klack, Sauerstoff angekommen.
Aber da kenne ich eine Anekdote, die hat mir damals ich habe ja mal 3 Semester Rechtswissenschaften, also Jura studiert. Und in der Vorlesung Strafrecht hat dann der, das war erstes Semester, hat der uns erklärt sozusagen, dass man ja als angehender Anwalt oder Strafrechtler muss man wissen, dass es keine Verpflichtung gibt, als Zivilbürger der Polizei Aussagen zu geben. Mhm. Also du musst ihnen nichts sagen. Das ist dein gutes Recht. Egal, was sie dich fragen, du musst denen nichts sagen ohne Anwalt. Das ist einfach so. Und das wollte er uns halt.
Der Anwalt nicht, oder?
Wie bitte?
selbst mit Anwalt nicht, oder?
Das weiß
ich nicht.
Du kannst jederzeit, du musst dich halt auch nicht selbst belasten und deshalb musst du auch nicht sagen. Aber worum es halt eigentlich ging, ist, dass er seine Story erzählt hat von einem, ich glaube, es handelt sich dabei um eine ausgedachte Geschichte, weil der war auch sehr unterhaltsam, der Professor. Aber die Story ging halt so, dass er einen angehenden einen Student hatte, der bei ihm auch im Tutorium war oder was auch immer. Jedenfalls ist er zu schnell gefahren durch die Stadt und ist irgendwie mit 90 oder 100 irgendwie durch die Stadt gefahren. Und irgendwann hat er gesehen, dass eine Zivilstreife ihn verfolgt. Mhm. Und dann, um sich abzusichern, hat er, während er verfolgt wurde, bei der Polizei angerufen und dort halt gesagt, er wird verfolgt, er traut sich nicht anzuhalten. Ja. Woraufhin die ihm gesagt haben, das ist eine Zivilstreife und er soll sofort anhalten. Und er dann gesagt hat, ah ja, okay, das ist eine Zivilstreife, ja gut, dann kann ich ja anhalten. Und dann angehalten. Und dann war er sozusagen nicht zu belangen. Ich glaube, ich gebe die Story wahrscheinlich total lückenhaft wieder und 10.000 Jurastudenten und Anwälte hören gerade zu, also völliger Quatsch, aber so habe ich sie abgespeichert. Und dadurch, dass er dann sozusagen bei der Polizei angerufen hat und sozusagen dokumentiert ist, dass er aus Angst so schnell gefahren ist und nicht stoppen konnte, hat er sich selber sozusagen seinen Kopf aus der Schlinge gezogen.
Ich glaube, versteht ihr das? Ja, ich glaube, die haben wir schon mal
Habe ich die schon mal erzählt?
Ja.
Ach Gott, heute ist, mein Gott.
Weil ich dann immer erwähne, dass es ein, also nicht immer, aber beim letzten Mal, glaube ich, erwähnt habe, dass es ein sehr interessantes englischsprachiges YouTube-Video gibt von auch so einem Anwalt und einem Polizisten, die jeweils sich so eine Dreiviertelstunde Redezeit teilen, die halt sagen, warum man nicht mit der Polizei sprechen sollte, weil nichts Positives dabei rauskommen kann, vereinfacht gesagt.
Für dich zumindest nicht, ja.
Für dich kann nichts Positives dabei rauskommen. Du kannst dich damit nicht entlasten. Niemand wird sich denken, oh, wow, die Geschichte, die er mir erzählt hat, jetzt muss ich ja nicht mehr weiter nachdenken. Der ist bestimmt unschuldig. Sondern sie suchen halt nach Dingen, die irgendwie lückenhaft sind in deiner Erzählung. Ob du nun tatsächlich irgendwas verbrochen hast oder nicht. Aber selbst Widersprüche, für die du gar nichts kannst oder so was so klingt wie ein Widerspruch, kann halt für dich zu einem Problem werden. Und das war ein sehr interessantes Video. Vielleicht muss ich es an dieser Stelle nochmal raussuchen und jetzt hupen die da draußen wie Geisteskranke und es blitzt.
Was machen die? Hupen?
Ja, ich habe. Kennt ihr das, wenn Leute so penetrant auf die Hupe drücken und die Faust nehme ich dann immer an, da drauf lassen? Ich weiß nicht genau warum, aber das passiert gerade draußen.
Ja, vielleicht brennt ein Haus.
Woran erkennt, ist es nicht ein Skill, den wir Menschen haben, dass wir erkennen können, ob ein Hupen nett gemeint oder bösartig ist?
Das Lustige ist, dass ich mal so einen Bastler gesehen habe, der genau aus dem Grund, weil man es nicht immer gut erkennen kann, eine Special-Hupe für sein Auto erfunden hat, die quasi freundlicher klingen soll für den Fall, dass er die Hupe nur als freundliches Signal benutzen möchte, um jemandem anzudeuten, kannst jetzt fahren, ja, ich lasse dir Vorfahrt oder so. Hat er sich extra so einen Knopf eingebaut, damit seine Hupe dann nur so düdüd macht, weil er das mit seiner normalen Hupe, die, keine Ahnung, wo bescheuert Blinker oder so angebracht ist, eben nicht so gut dosieren kann.
Es müsste zwei Hupen geben, eine aggressive
und
eine nette. Einmal so ein und einmal so ein oder so ein oh.
Sehr gut.
Genau, das war auch seine Idee.
So ein kleines Kitzeln.
Also, das ist wieder so ein Ding, das wir verkaufen können.
Hast du noch was?
Wir erfinden die kitzelnde Hupe. Du stehst an der Ampel. Es schaltet gerade auf grün und du bist ein bisschen verträumt, guckst raus auf den Radweg, wie die Leute gegen die Einbahnstraße fahren und niemand sie warnt. Und plötzlich wirst du angehupt und es macht aber so. Bin ich fahr.
Genau.
Fahr doch. Es ist doch schon grün.
Genau, und nicht so die 5 Sekunden Fausthupe.
Ja, und nicht so, fahr du Arschloch und ich bring dich um!
Genau. Dafür
ist doch eine einfach Idee.
Ein eigener Hupen-Button.
Ich wette, in Deutschland gibt es eine Norm oder irgendwie.
Nicht erlaubt oder so.
Ja, das Hupsignal nur so und so lang und so laut und so. Das ist bestimmt ein lizenziertes Hupsignal. Also
bestimmt irgendeine Regelung.
Du kannst doch nicht so eine Donald Duck-Hupe so. Kannst du doch nicht einfach
die Frage, was das als Hupe noch durchgeht.
Eddie, ich bin begeistert. Hast du
da irgendwie, keine Ahnung, was so 180 Dezibel Lautsprecher, die Ritter Walküren daraus husten für 3,5 Minuten. Von daher gibt es bestimmt irgendwie
so eine
Hupregelung.
Wenn die Mikrowelle zu Ende ist, so bing.
Ja, aber du musst ja schon was haben, was du als Hupe auch erkennst, ne? Bringt ja nichts, wenn du da irgendwo, wo, wenn das Ganze so klingt wie so ein Comic, wenn der Roadrunner sich aufs Maul legt an der Ampel, weil jeder irgendwie ein anderes Hubgeräusch
hat. Hey, super. Ich kann nicht mehr aufhören, Hubgeräusche zu machen. Leute, ihr könnt mich buchen unter 555 Hupen. Könnt ihr mich gerne buchen. Gibt auch nicht nach, wo
andere, die dann zu sehen sind, wenn 555 Hupen eingibst.
Okay, dann.
Hupe. Unter 555
Hupen. Total extrem. 555 Hupen. Ach Gott, ey, unter 555 Hupe könnt ihr mich buchen. Ich mache für euch ein persönliches.
Apropos 555 Hupen. Seid ihr euch eigentlich bewusst, dass es oder wie viele unterschiedliche, ich nenne sie jetzt mal Tabletop-Varianten von Fußballspielen es gibt?
Tabletop-Varianten von Fußballspielen?
Ja, also so, ich weiß ja nicht, wie ich das sonst.
Nee, nicht Tipp, genau. Tischkick.
Nee. Kicker, also Kicker wäre eins davon, was ich jetzt mal so, das ist ja nicht wirklich Tabletop, es ist ja sogar ein eigenständiger Tisch, ne? Also das ist die größte Variante vermutlich. Aber dann gibt es halt irgendwie, also neben dem Kicker gibt es halt Tippkick und dann kennt ihr Subotheo? Habt ihr das jemals gehabt?
Nee.
Wie schreibt man das?
S-U-B-B-U-T-E-O. Und das sind so kleine Figuren, die du, also wie genau man das spielt, weiß ich auch nicht. Ich habe die Nummer gehabt, die hat irgendwie mein Onkel aus den Niederlanden, hat die wohl irgendwie, keine Ahnung, importiert oder so und hat mir dann während irgendeiner WM oder EM die deutsche und die holländische, also Niederländer, also hat die deutsche und die holländische Mannschaft plus irgendwie Flutlichter und Rasen und alles Mögliche geschenkt. Und ohne zu wissen, wie man damit spielt und auch ohne jemanden, der mitspielen wollen würde, habe ich die Dinger mal gehabt. Und jetzt, pass auf, es gibt so ein Spiel, das hat Figuren, die quasi eingelassen sind ins Spielfeld, die in so einer Rundung, in so einer Kuhle drin sitzen jeweils und auf so einer Sprungfeder sind, wo du also die so ein bisschen so eine ähnliche Idee quasi wie beim Tippkick, nur dass die Figuren fest montiert sind. Kennt ihr das?
Nee. Das sagt mir gar nichts.
Also ah, doch, halt und unten, die stehen auf so Federn.
Genau,
so und quasi so. Ja. Und die sind so in so einer Kuhle drin, ne?
Aber wie heißt das? Hat das einen Namen?
Nee, und dann muss man die so, und dann fliegt der Ball unten von dieser Feder so weg, ne?
Genau, und damit dosiert man dann halt irgendwie, man kann dann entweder passen, man passt dann irgendwie weiter nach vorne zu irgendeinem Spieler, der da halt steht und schießt dann von da aus, oder man geht halt das Risiko ein, dass der Ball beim Passen eben nicht beim eigenen Spieler landet, sondern beim gegnerischen Abwehrspieler, der dann eben am Ball ist. Aber ich habe keine Ahnung, wie das heißt.
Ich kenne das nicht.
Ich kenne das auch nicht.
Ja, vielleicht findet das noch irgendjemand raus.
Aber ich gucke mir gerade diese Bilder von Subotheo an. Das sieht ja interessant aus.
Da gibt es auch das
Schnickt. Man schnickt gegen die Figuren.
Man schießt Figur und Ball gleichzeitig weg, glaube ich.
Ja.
Das ist wahrscheinlich eine sehr kurze Halbwertszeit. Da gab es richtig krass geil aussehen. Also für mich hattest du ja schon gefangen, wenn irgendwas mit elektrisch und Lampen oder sonst was dabei war. Bei sowas war ich ja als Kind irgendwie schon alleine hellauf begeistert. Mhm. Und dann diese Mischung von Fußball, jetzt stell dir halt vor, Mitte 80er Jahre, Riesenrivalität Deutschland-Holland oder Deutschland-Niederlande, um genau zu sein, aber selbst die Holländer sagen Holland. Und dann hast du da irgendwie dieses Spielfeld mit diesem Rasen und den, also es ist natürlich kein Rasen, aber so ein Filzzeug und mit den Flutlichtern und so kleinen Werbebanden und allem, das war halt schon die Krönung, es war ultra gut. Und da gab es halt auch Leute, die sich richtige Stadien davon gebaut haben, aber ich hatte niemanden sonst in meinem Freundeskreis, der das hatte oder damit gespielt hätte. Es war also nur sehr kurzzeitig etwas, was mich begeistert.
Ich hatte früher so ein Eishockeyspiel, wo du
ja, die so Stäben,
mit so ja, Stäben, wo die, oh, das war geil. Und dann drehst du an diesen Stäben, dann drehen sich die Spieler und boah, super. Das war geil.
Das hat auch jetzt nicht jeder gehabt.
Sag mal, apropos Sport, was ist euer Lieblingsburger?
Barbecue-Burger mit Speck. Barbecue-Burger, Speck, Rindfleisch.
Okay, das war nur ein Joke, ich will keine wirkliche Antwort. Ich wollte eigentlich wirklich über Sport reden, denn ich habe mich entschieden, in den Tennisverein einzutreten.
Wieder?
Ja. Kann man so sagen, weil ich als Jugendlicher ja Tennis
im Wir haben ja neulich darüber gesprochen erst über Tennis.
Und ich bin jetzt richtig geil drauf. Ich habe jetzt neulich schon online nach Schlägern geguckt und festgestellt, ich habe keine Ahnung von Tennisschlägern. Irgendwie habe ich damals die einfach von meinem Opa geerbt oder irgendwie von einem Freund gekriegt oder so. Und mittlerweile ist da ja irgendwie Griffstärke 1-3, dann irgendwie noch die Beseitung und alles. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, was man ausgeben sollte. In welcher Preisrange liegt so ein Tennisschläger. Ich habe Sachen gefunden von 50 Euro bis 500 Euro.
Ich hätte jetzt mal geschätzt, für so 100 bis 200 Euro kriegt man schon einen, der für Anfänger reicht, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Aber Eddie ist doch kein Anfänger.
Naja, ich muss doch schon. Ich glaube, ich weiß es nicht, ob man Tennis verlernt oder nicht, aber ich meine, ich habe 25 Jahre lang kein Tennis gespielt. Also.
Du willst ja nicht direkt 300, 400 Euro für einen Schläger ausgeben, oder?
Ich bin so ein Typ, der immer das beste Equipment hat, obwohl er nichts kann. Ist wirklich so. Ich hatte früher, obwohl ich kein guter Tennisspieler war, ich hatte die komplette Andre Agassi-Ausstattung. Ich hatte die Jeans, die kurze Jeanshose mit der eingenähten pinken Radlerhose. Ich hatte die Andre Agassi-Schuhe. Ich hatte das Andre Agassi-Stirnband, obwohl ich kurze Haare hatte. Scheiße. Das macht überhaupt keinen Sinn. Doch, es ist einfach wichtig, auch den richtigen Style mit zum Sport zu bringen, finde ich.
Ja, vor allem der Andre Agassi-Style. Der war auf jeden Fall... Den konnte man nicht übersehen, sagen wir es so.
Ja, der sieht aus wie, der sah aus wie Macho Man Randy Savage.
Aber gab's da nicht, hat der nicht noch so eine, kennt ihr noch diesen Stonewashed und Marmorwashed Jeans Look aus den 90ern?
Ja, genau, der hatte so eine Jeans kurze Hose an.
Auch noch als Radlerhose bei ihm oder als kurze Hose, ich weiß gar nicht genau.
Das war die kurze, das sage ich ja gerade, das war die Jeans, eine kurze Jeanshose. Also, das war schon eine richtige Tennishose, aber mit aus Jeans oder Jeans Look. Und darunter die Radlerhose. Das hat er alles.
Ich dachte, die Radlerhose hätte den Jeans-Look gehabt.
Nee, die Radlerhose war so pink, so Neonfarben. Und das Geile ist ja, er war ja wirklich derjenige, der damals so ein bisschen frischen Wind so, der war ja so der war ja so der Bad Boy. Da ja. Hat man immer gesagt, so, oh, Andre Agassi, oh, den hassen die alle bei Wimbledon. Und als Kinder, früher muss man dazu sagen, für alle jüngeren Zuhörer, früher war Tennis ein großes Ding hier in Deutschland. Wir hatten Steffi Graf. Wir hatten Karl-Uwe Steeb und die anderen habe ich vergessen. Ja. Wir hatten Karl-Uwe Steeb und Michael Stich. Und Boris Becker. Viele wissen es gar nicht, dass dieser berühmte Wettanbieter dass der mal Tennis gespielt hat. Und das war damals, lief, also zumindest in meinem Familienkreis, immer Tennis. Es lief immer Tennis. Wimbledon war ein Großereignis. Da haben wir 5 Stunden oder 6 Stunden am Tag lief Tennis und wurde geguckt.
Ja.
Das war ein großes Thema hier in Deutschland.
Habe ich schon gesagt, ja, dass meine Mutter deutsche Meisterin, Seniorenmeisterin war, früher mal?
Nee.
Mit der Mannschaft, Tennis, ja.
Cool.
Deutsche Seniorenmeisterin, Mannschaftsmeisterin.
Ja, ich komme auch aus, also zumindest meine Oma und Opa mütterlicherseits, die waren auch beide Tennis gespielt, auch sehr erfolgreich, bei der Eintracht übrigens, hatten dann immer so Trophäen, irgendwelche Pokale zu Hause, das hat mich als Kind immer beeindruckt und ich habe, wie gesagt, auch viel Tennis gespielt.
Hast du auch Pokale was gewonnen?
Ich habe noch nie einen Pokal gewonnen im Tennis, nee, leider nicht. Aber jedenfalls habe ich einfach Bock da drauf. Und dann habe ich mal hier geguckt im Kreis Hamburg, habe ich gedacht, so Hamburg, hier muss doch irgendwie Tennis geben. Dann habe ich einen Club gefunden, der kostet original 3.000 Euro Aufnahmegebühr plus nochmal einmalig 1.500, also im Prinzip 4.500 Euro Aufnahmegebühr.
Schnäppchen. Ey, und dann Monatsgebühr, Jahresgebühr?
Sind die nicht ganz dicht? Ja, Jahresgebühr war, glaube ich, ein Taui oder
what?
So. Oder, naja gut, das sind dann 100 Euro im Monat oder so. Das, finde ich, geht noch.
Verglichen mit der Aufnahmegebühr? Wenn du 4.500 zahlst, um aufgenommen zu werden, dann wundert mich jetzt 1.000 im Jahr nicht.
Ja, aber 100 Euro im Monat dafür, dass du alle Tennisplätze benutzen kannst und so, finde ich jetzt, ist halt ein teurer Sport. Es brauchen wir nicht drüber reden, dass das nicht günstig ist, aber das schockt mich nicht so sehr wie die 4.500 Euro, die du erstmal zahlen musst.
Kannst du dafür dann kostenlos die Plätze nutzen?
Ja, das ist dann, und ich glaube, die Räumlichkeiten, ja, Sauna dann geht das und ja all so ein
Kram. Das kostet aber locker 20 oder 25 die Stunde, oder nicht?
Genau. Also das, da ist aber jetzt natürlich dann noch kein Training
inklusiert oder so.
Also da ist kein Training, keine Trainingsstunden.
Ja gut, aber der macht selber alleine mal 5 Stündchen.
Ich will das unbedingt machen. Ich hätte auch Bock auf ein, also ich will auf jeden Fall, ich habe ja das letzte Mal erzählt, dass wir so Training hatten dann zu viert und du hast dann so netto Trainingszeit irgendwie 5 Minuten oder so. Ich will auf jeden Fall entweder Einzeltraining oder maximal noch eine weitere Person und dann will ich fucking Tennis spielen. Ich habe Bock, Tennis zu spielen.
Ja, mach doch. Mit Jochen zusammen.
Auf gar keinen Fall.
Ich fand ja früher immer so scheiße, dass du selber hinter den Platz abziehen musst, die Linien wieder fegen musstest mit so einem Feger, die Bälle musst du zwischendurch aufsammeln, die du irgendwie die
Ballerei... Ja, aber das hat auch was Entspanntes. Das ist wie beim Golf, wenn du von Loch zu Loch gehst. Das ist so ein bisschen... Da doch, das hat was...
Oh, diese
Asche. Du hast dich verausgabt, du hast die ganze Zeit... du hast die ganze Zeit irgendwie draufgeballert und jetzt gibst du nochmal so 5 Minuten, lässt nochmal so alles Revue passieren und hinterlässt das in einem ordentlichen Zustand. Ich finde, das hat was Meditatives.
Ich mag Squash lieber. Ja. Kann man so richtig aggro sein. Aber ich spiele gerne mal gegen dich. Übrigens, ich hatte ja mal irgendwann in der Folge gesagt, ich würde gerne Psychiater sein in meinem nächsten Leben oder ich will jetzt doch lieber Orthopäde sein, habe ich mich entschlossen. Ich war nämlich beim Orthopäden, weil ich meinen Arm nicht mehr gerade bekomme. Und der war lustig, der Orthopäde. Machen wir mal ein Röntgenbild. Alles klar, machen wir ein Röntgenbild. War der schon mal gebrochen? Ich so, nein. Der sieht aber ganz schön kaputt aus. Ich so, ja, was ist denn jetzt? Ja, sind ja schon alt, ne? Verschleiß. Ich so, ah, super. Ah, und müssen Sie den gerade machen können? Ja, weiß nicht, nicht unbedingt, aber ja.
Und, das wäre schön.
Und die Schmerzen gehen ja auch irgendwann weg. Ich so, Und ich so, kann man da was machen? Wollen Sie operieren? Ich so, nein. Ja, sehen Sie.
Muss ich an diese Louis C.K. Nummer denken, wo er sagt, mit 40 interessiert sich kein Arzt mehr darum, dich gesund zu bekommen.
Ja, also so. Ja, dann lassen Sie das auch einfach so.
Ja. Das ist aber auch so ein Orthopäden-Ding, weil ich war auch beim Orthopäden wegen meinen ich habe ja seit, weiß ich nicht, 20 Jahren Rückenprobleme und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, soll man nicht mal irgendwie so ein CT oder ein MRT machen? Und dann guckt er mich an und sagt, ja, und dann? Und dann sag ich, ja, dann wissen wir, was ich habe. Und dann sagt er, ja, das weiß ich auch so. Ja, dann sage ich, schlecht. Ja, aber will man es nicht genau wissen, sagt er, ja, glauben Sie, wir operieren das bei Ihnen oder was? Und dann sage ich, muss man das nicht operieren? Nee, müssen Sie einfach Übungen machen.
Ja.
Rückenmuskulatur, Bauchmuskulatur.
Tennis.
Alles andere ist Quatsch. Ja, und seitdem traue ich mich da nicht mehr hinzugehen, wenn ich Beschwerden habe, weil ich immer dran denke, dass der sagt,
du angepumpt worden bist.
Ja, weil er einfach, ja, aber er hat wahrscheinlich auch recht.
Ja, aber
irgendwann. Ich bin halt mehr der Typ, der sagt,
okay, operieren.
Einmal unters Messer legen und dann bin ich so der 6-Millionen-Dollar-Mann, dann funktioniere ich wieder.
Irgendwann.
Einmal irgendwas da rausnehmen oder reinsetzen und dann flutscht das.
Irgendwann kommst du dahin, dann hat er die Schnauze von dir so voll, dann sagt er, ja, ich glaube, da müssen wir jetzt operieren. Also ich beschreibe Ihnen mal die Operation. Da werden Sie von hier der Seite bis nach ganz unten hinten im Rücken aufgeschnitten. 6 Wochen im Krankenhaus. Sie können danach ein halbes Jahr lang nicht mehr richtig gehen. Dann macht er dir so eine Angst, dass du nie wieder nach einer Operation.
Wenn das so schlimm ist. Aber ich bin bereit, einen Schritt zurück zu machen, um 2 nach vorne zu machen. Also wirklich, wenn ich weiß, dass die OP hilft und ich danach, weiß ich nicht, wesentlich fitter und gesünder bin, dann würde ich mir das ernsthaft überlegen.
Gehen wir es doch mal logisch an. Hast du denn die Bauch- und Rückenübung mal gemacht?
Ja, allerdings vermutlich nicht in der Intensität, in der ich sie machen müsste.
Aber du willst vorher, du willst lieber operieren, anstatt die Übung mal zu machen. Verstehe ich dich da richtig?
Ja, also.
Schon, ne?
Ich habe auch schon mal gesagt, ich würde mir gerne lieber Fett absaugen lassen, als auf Burger zu verzichten. Siehst
du, und deshalb, wenn ich Orthopäde wäre, dann würde ich sagen, ja, dann operieren wir halt. Also ich kann da zwar nicht, aber.
Aber mit der Operation geht ja immer ein Risiko einher. Das hast du ja bei der Gymnastik nicht wirklich.
Will der doch.
Im Gegenteil.
Ja, das Leben ist voller Risiken, Georg.
Ja, aber Unnötiges.
Ach, Leute.
Wenn du es halt anders geben kannst.
Ja, okay, cool. Dann mache ich halt heute meine Rückenübung. Machen wir vielleicht erstmal ein Rätsel oder was?
Ja, ja, ja.
Entschuldigung, musst du kurz husten. Was war das Besondere an Frank Hayes erstem Sieg bei einem Pferderennen in Belmont Park, USA im Jahr 1923?
Eddie, möchtest du anfangen?
Ich habe das Gefühl, dass ich wieder lösen kann. Was war das Besondere bei einem Pferderennensieg von Frank Hayes 1923? Kurze Frage. Frank Hayes ist, der hat gewettet. Oder der war Reiter.
Was ist denn jetzt deine Frage?
Oder er war Reiter, ist deine Frage.
Hat er auf Pferderennen gewettet oder war er der Reiter von dem Pferd?
Ja.
Eddie, wir haben Folge 74. Wir haben schon 74 Rätsel und du wagst es, eine solche Frage zu stellen.
Aber das ist doch schon in der Fragestellung erklärt worden, oder nicht?
Nein.
Dann sag nochmal bitte die Frage.
Nein.
Oh Mann, das geht mir langsam hier auf den Sack. Das macht mir so keinen Spaß.
Ich möchte aber auch die Frage nochmal hören. Was war das Besondere bei einem Pferderennsieg von, also es war der Jockey von Hayes 1923?
Ja.
Das dann war okay. Ja der Jockey.
Ja.
Gut. Siehst du, Eddie. Das hätte man ja einfach mal so sagen können, ohne gleich
irgendwie. Habe ich für dich?
Das Prinzip des Spiels, dass ich mal was einfach so sage.
Aber das war ja noch ein Off-Air sozusagen. Das war doch noch nicht die Frage.
Es ist nach der Frage gewesen.
Eddie.
Also wer ist jetzt dran?
Du bist dran.
Jochen.
Okay. Also es war natürlich der Jockey, wie wir jetzt das Besondere. Ich möchte natürlich gerne lösen. Ich habe keine Ahnung, aber ich glaube einfach, ey, es kann ja nur so sein, wenn das was Besonderes sein sollte, dass der Typ entweder, nee, darf ich ja nicht. Der Typ war alleine auf dem Pferd. Also, der war alleine auf dem Pferd, ist klar, aber der hatte keine Gegner.
Alleine auf dem Pferd.
War alleine auf dem Pferd, das wäre richtig gut.
Mann, der hatte keine Gegner.
Nein.
Das ist besonders. Ich weiß nicht warum und es macht auch gar keinen Sinn.
Das Besondere war natürlich,
wenn es kein Pferd war, sondern stattdessen eine übergroße Ratte, wäre das auch was Besonderes. Es stimmt halt nicht.
Ja, okay. Ich dachte, ich wollte mal wieder ein Ass servieren, aber habe ich nicht geschafft.
Also bei diesem Rennen haben mehrere Reiter mitgemacht.
Ja, wie bei den meisten Rennen.
Hör auf, das so als dumme Frage zu stellen. Man muss mit dummen Fragen das Ziel einkreisen. Da macht es keinen Sinn, wenn du jedes Mal dich über die dummen Fragen
machst. Gerade vorher die Frage, ob er alleine ist oder nicht.
Ich halte fest, es gab mehrere Reiter.
Es gibt sowieso mehrere Reiter, ja.
Bei diesem Rennen.
Das stimmt.
Eddie, ich bin auf deiner Seite.
Er war der Schnellste mit seinem Pferd.
Ja, er hat gewonnen.
Ja.
Ja, aber ja, das Besondere. Seine, vielleicht gab es ja auch andere Regeln. Wer rückwärts reinreitet, hat gewonnen.
Die anderen Reiter, du darfst nur Ja und Nein sagen. Die anderen Reiter.
Der Sieger darf nur Ja und Nein sagen. Ich entscheide, was ich hier sage.
Die anderen Reiter sind auch geritten.
Ja. Ich das ist richtig. Die sicheren Punkte holen. Das ist die richtige Einstellung.
Ich hole mir jetzt ein paar easy Likes hier. So. Also es war ein reguläres Rennen.
Ja.
Sind das hier für Fragen? Also bitteschön. Ich würde gleich lösen
das
wollen.
Das Besondere ist ja das, was wir suchen an diesem richtig, regulären richtig. Rennen.
Das stimmt.
War das Besondere an seinem Pferd?
Nee.
Also, das war nämlich so. Der Jimmy Hayes.
Ja.
Der Frank Ritt. Hayes. Bitte? Hayes,
richtig.
Der war so schnell, dass er deutlich führte. Dann hat er sich gedacht, hey, mache ich mal ein paar Kunststücke auf dem Pferd und düpiere meine Gegner und ziehe das Ganze ins Lächerliche und reite irgendwie ganz cool ins Ziel, weil ich so viel Vorsprung hatte, hat er sich gedacht. Dabei ist das Pferd aber umgekippt, kurz vor der Ziellinie, ist gestolpert.
Ja.
Er auch hat sich auf die Fresse gelegt und ist dann mit dem Gaul zu Fuß. Der hat also das Pferd getragen, ist zu Fuß.
Der Pferd getragen.
Ja, er war sehr.
Okay. Gut.
Oder über die Linie gezogen. Auf alle Fälle ist der nicht geritten über die Linie. Jetzt komme ich zum Punkt. Der ist nicht über die Linie geritten, sondern er ist zu Fuß über die Linie mit einem Teil seines Pferdes.
Mit einem Teil seines Pferdes? Ist der Rest seines Pferdes?
Der hat an den Hufen das Pferd gezogen zum Beispiel. Das muss die Lösung
aber
sein.
Aber dann ist ja trotzdem noch das gesamte Pferd.
Ja, das ist nicht geteilt worden. Das
nicht
ist
geteilt, gesamt, ja. Also das gesamte Pferd.
Ja.
Ja, das ist falsch.
Wieso?
Wieso? Also, das Besondere an diesem Rennen war nicht etwa das Pferd, war das Besondere an dem Reiter.
Ja.
Das Besondere war, dass dieser Reiter keine Beine hatte.
Gute Idee, aber das war es nicht.
Fuck.
Das Besondere an dem Reiter war, also, der hat ja gewonnen. Und das Besondere 1923, das war der erste Reiter.
Ja.
Also an dem Reiter war etwas besonders.
Das ist genau dieselbe Frage, die wir schon mit Ja beantwortet haben, aber ja, immer noch.
Ich rede ja für mich an dem Reiter. Ja, okay. So, und der Reiter, ha, ich weiß, der war gar kein professioneller Jockey, sondern es war irgend so ein Aushilfskellner, irgendeiner, den sie kurz vor dem Rennen, weil der Jockey sich verletzt hat oder nicht kam, haben sie gesagt, wer kann jetzt mal eben auf dieses Pferd? Und haben sie gesagt, du, Stallbursche oder irgendjemand, setz dich auf das Pferd und reite, und er ist geritten wie der Wind, wer auch immer es war. Das ist die Lösung.
Das ist sogar ein Stück weit richtig, aber irrelevant. Also das ist nicht der Teil, den es so besonders macht, weil ich mal einfach auch annehme, dass 1923 nicht unbedingt jeder, der auf dem Pferd gesessen hat, professioneller Jockey war. Und von daher ist das nicht der gesuchte Teil.
Okay.
Ich nehme an, der Ort, du hast ihn zwar erwähnt in der Frage, aber der spielt keine
Rolle. Nee, der spielt keine Rolle. Belmont Park. Ich weiß auch nicht mal, wo das ist.
Ja, okay, dann kann ich das ausklammern. Der Reiter hatte eine Besonderheit.
Ja.
Dieser Reiter ist ohne Sattel geritten.
Nee.
Doch.
Also, das vielleicht, ja, das kann sein.
Weißt du es? Warst du da?
Ja, ich war da. 1923.
Akzeptiere ich das? Nein.
Ich muss eben kurz hier.
Hallo, arbeitet hier keiner mehr in der Küche? Hallo? Ist so still hier.
Die Arbeiter arbeiten nicht mehr.
Plural?
Die Arbeiter meinst du Jack?
Und meine Frau.
Ach so.
Okay, zurück zum Rätsel. Es kann ja nur so sein. Es ist etwas Besonderes an dem Reiter.
Ja, ja.
Der Reiter. War es eine Frau?
Nein. Wir wissen ja auch, dass er Frank Hayes heißt, aber nein, keine Frau.
Scheiße, nee, die Frage war ja total
blöd. Das Besondere an dem Reiter war, da geht es nicht um eine körperliche oder so Beschaffenheit, sondern der Grund, warum er dort angetreten ist.
Nee, es geht tatsächlich quasi um eine körperliche Beschaffenheit, wenn wir das so formulieren wollen.
Da bin ich ja jetzt dran, ne?
Ja.
Die körperliche Beschaffenheit war, der war so, der war kleinwüchsig.
Das ist ganz Besonderes bei Jockeys. Nee.
Nein, die Wahrheit ist, dass er keine Arme hatte.
Was? Erst hatte er keine Beine, jetzt hat er keine Arme. Ich gebe mal einen Tipp. Dass die Art und Weise, also diese Besonderheit, wie er dieses Rennen gewonnen hat, ist nicht wiederholbar gewesen für ihn.
Weil er dabei gestorben ist.
Das ist richtig.
Oh.
Die Besonderheit ist, dass Frank Hayes gestorben ist.
Er ist beim Pferderennen, also er hat tot quasi die Ziellinie überquert. Man nimmt heute an, dass er bereits etwa zur Hälfte des Rennens einem Herzinfarkt erlag. Er hielt sich allerdings im Sattel, bis das Pferd die Ziellinie überquerte. Sein Tod fiel überhaupt erst auf, als Offizielle ihm zum Sieg gratulieren wollten. Es wird angenommen, dass eine strenge Diät, um ihn auf sein Wettkampfgewicht von knapp 58 Kilo zu bringen, sowie Erschöpfung und Aufregung zum Infarkt getragen haben, da Hayes eigentlich auch nicht Jockey, sondern Pferdetrainer war.
Also, ja,
er war tot, als er das Rennen gewonnen hat. Da habe ich einen Tipp gegeben und du hast ja direkt Insta verwandelt.
Ja, ich habe in diese Richtung, wäre ich
ja, du hast ja noch irgendwelche Körperteile vorher abgenommen, da war es ja nur naheliegend, dass du ihn irgendwann umbringst.
Aber ich glaube, der Tipp war schon ganz schön gut.
In Richtung, irgendwie ist der vielleicht nicht ganz bei Sinnen gewesen, so.
Ja.
Ich wäre da hingekommen, ich nehme diesen Punkt
an. Nimmst du diesen Punkt wirklich an, Eddie? Jetzt mal, denk nochmal scharf drüber nach.
Ich nehme diesen Punkt an, halt die Ding da.
Schrauben. Okay. Halt die Schrauben. Das ist ja wirklich ein Abstauber-Ding jetzt gerade, ne? So. Übrigens an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an Rode, die uns den Rodecaster Pro zur Verfügung stellen. Da kann man unter anderem auch so tolle Sounds mitmachen, aber man kann natürlich noch viel mehr machen. Man kann ganz viele Sachen anschließen, das Ganze live abmischen. Das ist das Herzstück unserer Produktion, haben wir zur Verfügung gestellt. Und vielen Dank und Infos zu dem Ding in den Shownotes. So.
Okay, jetzt kommen wir zu unseren Patreon-Fragen. Wir haben ein neues Hour gemacht, Ask Us Anything. Alle, die uns bei Patreon supporten, können dort in den Thread reinschreiben und wir picken immer ein paar Fragen raus, die wir dann am Ende jeder Folge hier besprechen. Mhm. Wenn ihr das auch machen wollt, dann kommt auf unsere Patreon-Seite patreon.com/podcast-ohne-Namen. Und vielen Dank an mittlerweile 1671 Patronen, die uns supporten. Das ist wirklich mega nice. Vielen, vielen Dank. Mhm. Hast du schon eine Frage? Hat irgendjemand eine Frage?
Du hattest ja eben gesagt, an den Post, den wir reingestellt haben. Ich habe den mal eben gemacht und in der Zwischenzeit sind schon über 20 Fragen eingetrudelt. Also ich habe vor einer Viertelstunde habe ich mal geguckt, haben wir überhaupt einen Post gemacht? Unser Hour für Juni haben wir nämlich nicht gemacht. Oh, das gefällt
mir. Brian Scheuermann. What? Zwei Eigenschaften der anderen, die euch tierisch auf den Sack gehen. Nice.
Nee, das ist nicht gut.
Ach komm schon. Nee, das ist nicht gut. Wieso denn?
Ich mache es.
Ja, aber
ich bin bereit. Los, Eddie, komm, haus mir um die Ohren.
Zwei Eigenschaften, die mir bei dir auf den Sack gehen.
Mhm.
Okay, deine Verplantheit.
Ey, komm.
Und. Was geht mir noch auf den Sack?
Ah, wenn du schon so lange drüber nachdenkst, dann kannst du nicht.
Dann denke ich mich über dich auf und wenn die Frage gestellt wird, weiß ich nichts. Was geht mir noch auf den Sack?
Ja, scheinbar nichts.
Nee, tatsächlich nichts. Nur, dass du mal eigentlich finde ich deine Verpeiltheit auch so sehr, sehr sympathisch. Nur manchmal macht dir einen wirklich so, oh Gott, das gibt's ja jetzt gar nicht. Aber ja. Ich habe mich, ehrlich gesagt, habe ich mich auch schon dran gewöhnt.
Was mir bei dir auf den Sack geht, ist manchmal der aggressive Ton, wenn es um Fußball geht, bei WhatsApp.
Oh, halt doch mal deine dumme Scheiß-Kackfresse.
Genau so. Das ist so, oh, anstrengend.
Nee, da seid ihr das Problem, weil ihr wieder Tag-Team macht mit eurem Scheiß Düsseldorf und immer denkt, ihr könnt mich zu zweit irgendwie hier dumm anlabern.
Wir wissen ja alle, was für eine Riesenrivalität zwischen Düsseldorf und Frankfurt herrscht.
Es geht nicht um die Rivalität, geht einfach darum, dass ihr immer meint, alles besser zu wissen. Wenn ein klarer Elfmeter gegen Frankfurt gepfiffen wird und dann von beiden von euch kommt, das war doch niemals ein Elfmeter.
Ach ja, und dass du Frankfurt-Fan bist, grundsätzlich erstmal.
Eddie und Jochen, klar, offenbar liebt man seine Kinder, egal was. Aber wenn ihr objektiv bewerten müsstet, wie smart sind eure Kinder, glaubt ihr insgeheim, sie sind smarter als andere? Und was sind die dümmsten Sachen, die sie bis jetzt gemacht und gesagt haben? Ich würde niemals behaupten, dass meine Kinder smarter sind als andere. Also vielleicht als manche, aber ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass meine Kinder teilweise so viel dumme Scheiße schon gemacht haben, dass ich mir nicht sicher bin, ob man da nicht mal zum Arzt gehen sollte. So. Was ist denn das Dümmste? Neulich hat der Kleine den Topf, auf dem er eigentlich lernen soll, reinzumachen, sich auf den Kopf gesetzt.
Vorher.
Ja, und dann stand er nackt mit dem Töpfchen auf dem Kopf da, weil er nicht besser wusste, was damit. Ich meine, what the fuck, what are the chances, dass du das. Ist es entweder ein Hut oder irgendwas anderes? Und er kommt von allen Möglichkeiten, was dieser Topf sein könnte, glaubt er, dass es ein Hut ist?
Oh Mann. Why? Das ist wirklich schlimm.
Das ist dumm.
Aber zum Glück war der Topf noch leer, oder? Also, der.
Das sage ich nicht.
Ich ahne etwas. Okay. Hallo. Ich wollte mal fragen, ob einer von euch schon mal bei Gericht gewesen ist. Sei es nun als unmittelbarer Betroffener oder aber als Zeuge. Das ist tatsächlich so ein Traum, den ich manchmal habe, dass ich irgendwann mal vor Gericht lande und mich verteidigen muss. Und ich dann aber sage, ich brauche keine Anwälte, weil ich ja so doof bin. Und kennt ihr das? wenn ihr...
Ich war im Rahmen, wie schon gesagt, meiner Jura-Ausbildung, war ich mit einem Anwalt auf Gerichtsvisite sozusagen und bin mit dem in verschiedene Gerichtsverhandlungen rein, um mir das anzugucken. Und ich muss sagen, ich war ja geprägt sozusagen von Serien wie Matlock und oder Perry Mason, okay, ist schon echt alt, aber so Anwaltsserien oder von mir aus, lass es Ally McBeal sein. Und dann guckst du dir das in echt an, wie das so im Gericht ist. Und es ist so dröge und langweilig. Da saß der dann da am Tisch. Da war dann der Richter und es sah auch nicht aus, wie man das aus den Filmen kennt. Da war auch nichts groß mit euer Ehren oder so. Und dann hatte der da 48 Akten, hat dann da irgendeine rote Mappe aufgemacht, hat gesagt, ja, wir lehnen ab. Der andere ist noch nicht mal erschienen. Da hat der Richter gesagt, alles klar, Aktenzeichen, pipapo, pipapo. Und dann sind wir in den nächsten Raum gegangen. Es war unfassbar lame. Hm. Sehr ernüchternd. Es war nicht so, dass der da hing und eine flammende Rede gehalten hat vor irgendwelchen Geschworenen und dann ein Unrecht verhindert hat oder so.
Ich frage mich halt, wie viel von diesem anders stattfinden deshalb ist, weil wir nicht in den USA, sondern in Deutschland ist, oder wie viel einfach so ist, weil Gerichtsverfahren hier anders laufen als in den USA. Moment, nee, das war identisch, ne, die Aussage. Weil das eine war, weil es nicht so ist wie im Fernsehen, so, und das andere, weil es nicht so ist wie in den USA. Ich glaube, ich sehe bei denen die Verfahren ähnlich her aus, dem, wie sie im Fernsehen wirken, oder auch nicht?
Ich glaube, es sieht ein bisschen ähnlicher aus wie im Fernsehen, einfach weil bei uns das einfach anders aussieht, weil es anders gebaut ist und anders strukturiert ist, aber...
Ja, okay, das ist klar, ja.
Es ist, glaube ich, relativ ähnlich.
Oder ist das so, dass einfach nur die Mehrheit der Fälle halt so relativ unspektakulär sind, irgendwie alle anwesend, ja, nein, zack, vertagt.
Ja. Keine Ahnung. Also es gibt sicherlich auch hier Fälle von öffentlicher, also von öffentlichem Interesse, wo dann sogar Publikum ist und auch noch mehr, als wenn da irgendeiner seine 3 Parktickets irgendwie gerade vor Gericht, was weiß ich.
Wobei es gibt ja auch einiges an Dokus, wo Teile aus Prozessen in den USA gezeigt werden und die ähneln ja zumindest zu einem Teil halt der Art und Weise, wie sie im Fernsehen üblicherweise dargestellt werden. Oder nachgestellte Prozesse, sagen wir es so. Die O.J. Simpson-Geschichte, oder jetzt gibt es, glaube ich, aktuell gerade eine Netflix-Serie, die allgemein um Gerichtsverfahren und die Auswirkung auf die Medien und umgekehrt die Auswirkung der Medien auf das Gerichtsverfahren geht und so. Und die sehen halt schon zumindest ähnlich aus, wie sie dargestellt werden in den Serien.
Hier, das ist interessant. Terra Sky fragt, was haltet ihr von Enten? Das sind schon faszinierende Tiere. Sie können schwimmen, tauchen, fliegen und watscheln. Welches Tier ist so vielfältig? Kann man Enten so aus dem Park mitnehmen oder gehören die jemandem? Liebe Grüße.
Ich nehme die immer aus dem Park mit.
Vor allen Dingen, wie nimmt man die aus dem Park mit? Also,
man hat dabei eine Entenfalle und dann nimmt man halt eine Ente mit, wenn man eine gefangen
Was
hat.
Was ist denn eine Entenfalle?
Ja, so eine Ententrittfalle.
Eine
so.
Ententrittfalle.
Ja, richtig.
Also so wie eine Mäusefalle, wo er so BAM macht.
Größer. Mit so einer Klappe.
Ey, soll ich euch was erzählen? Das hat jetzt nicht direkt was mit Enten zu tun, aber ich war im Zoo und da habe ich was gelesen, was mich fasziniert hat. Und zwar Giraffensäuglinge, also Babys, wenn die auf die Welt kommen, dann fallen die erstmal 2 Meter tief. Think about it. Weil die Giraffenmutter, die steht natürlich und da, wo das Kind da aus der Giraffenvagina kommt, das Kind und dann ist das halt sau hoch. Und jetzt überleg mal, wie traumatisierend das ist, wenn das Erste, was dir passiert ist, das ist das Allererste, was dir passiert. Du bist noch nicht richtig angekommen und klatscht erstmal volle Kanne auf den Boden. Also das ist doch von der Natur. Was will die uns damit sagen? Ist das der Grund, warum die so einen langen Hals schieben?
Kommen die mit dem Kopf zuerst auf? Also gebären die mit dem Kopf voran oder mit den Füßen voran?
Das weiß ich nicht, aber ich schätze mal, dass es unterschiedlich ist.
Aber ich schätze Kopf, oder?
Aber ist doch irgendwie, ist es nicht faszinierend, dass die Natur, aber vielleicht kommen die in so einem Dottersack, in so einem, das weiß ich nicht.
Im Dottersack.
So, ein Airbag quasi.
In dem Airbag.
Airbag, genau, so langsam wie so
eine Art Giraffen-Airbag.
Aber ist schon krass, oder? Ich hätte keinen Bock, aus 2 Meter Höhe einfach mal auf den Boden zu klatschen. Nee. Als Säugling.
Absolut nicht.
Vor allen Dingen, also wenn, je nachdem, wo so eine Giraffe wohnt, wenn die jetzt irgendwo eine weiche Couch hat, ist zum Beispiel.
Ist das nicht so, dass die Giraffen aber deshalb sind die Giraffen ja bekannt, dass die, bevor das ihr Neugeborenes auf den Boden fällt, die schon auffangen. Mit der Zunge oder so.
Bisschen mit der Zunge.
Oder mit dem Hals. Die strecken ihren Hals durch ihre Beine von vorne hinten rum und fangen die auf.
Was hast du denn für eine komische Pole-Dancing-Giraffe gerade im Sinn, die mit dem Hals die
Baby-Giraffe aufhängt? Das ist ja das Besondere. Deshalb sind Giraffen ja eindeutig bessere Tiere als Enten zum Beispiel.
Bessere Eltern auch.
Ja.
Aber Enten lassen ihre Kinder ja nicht 2 Meter in die Tiefe fahren, obwohl die fliegen könnten. Wenn Enten Arschlöcher wären, würden die einfach fliegen bei der Geburt. Ah nee, die legen Eier. Ist ja auch doof.
Ey, Enten waren doch auch immer Showpraktikant bei Stefan Raab.
Oh, wow.
So, ich habe noch eine Frage. Was habt ihr für eine Meinung zu E-Bikes? Möchte Orhan Kapucu wissen.
Ich hätte gern eins.
Ja? Ich dachte, du willst
hab mir sogar
fit
heute
werden.
Du fährst ja trotzdem Fahrrad, du kannst es ja an- und ausstellen, aber ich habe mir heute sogar noch E-Bikes angeguckt, ich sage jetzt nicht die Marke, aber ich habe das Gefühl, da kommen jetzt verschiedene Wettbewerber sozusagen und ich bin mir noch nicht sicher, für wen ich mich da entscheiden soll, aber ich habe großes Interesse, du weißt es, ich hatte ja auch mal sogar eine Influencer-Anfrage mal von einem E-Bike-Hersteller, die ich dann natürlich abgelehnt habe, weil ich für so kommerzielle Scheiße nicht zu haben bin. Mhm. In Klammern, gab zu wenig Kohle. nein, aber ich hätte Bock auf ein E-Bike. Ich finde das extrem interessant zu sagen, ich radel super gerne, aber es gibt immer beim Fahrradfahren auch mal so einen Abschnitt, der einen richtig ankotzt, weil das zu steil ist oder sich so nervt. Und wenn du dann da in den Genussmodus schalten kannst, finde ich das...
Aber das ist doch eine Herausforderung, wo du sagst, alles klar, Berg. Leg dich nicht mit mir an.
Wo ich keine Herausforderung mehr brauche. Ich brauche Stützen.
Du bist in dem Alter, wo du keine Herausforderung mehr. Was soll ich denn sagen? Ne?
Du wirst doch jetzt Orthopäde, haben wir mitbekommen.
Ja, richtig.
Ja, weil er so lustig war, deiner.
Der war echt witzig.
Und weil er sich eigentlich nicht dafür interessiert hat, was dir passiert ist, außer dass dein Arm vielleicht schon mal gebrochen war. Und ob du den noch brauchst, glaube ich, sinngemäß. Ja. Benutzen sie den denn noch? Ja, wenn, nö, sonst machen wir da nichts, nee.
Richtig.
E-Bike habe ich noch gar nicht so nachgedacht. Ich habe neulich überlegt, halt Elektroroller, also wie quasi Vespa, nur halt als Roller. Ob und zu welchem Preis es sowas gibt, habe ich gestern oder vorgestern erst nachgeschaut und war überrascht, dass die doch teilweise recht günstig zu sein scheinen, ohne aber eine Ahnung zu haben, wie gut die günstigen sind und wie praxistauglich, da die, glaube ich, irgendwie alle nur so eine 50, 60 Kilometer Reichweite hatten oder so. Es würde mich mal interessieren, wie die so im Praxistest abschneiden.
Ich habe immer so...
Ich habe einen Roller, also aber keinen Elektroroller. Also so eine Vespa habe ich halt.
Ich habe keine Ahnung jetzt, also ich habe nie irgendwie darüber nachgedacht, mir eine neue Vespa zu kaufen, aber was ich so bei den Elektrorollern gesehen habe, schien es mir, als wären die billiger als so eine neue Benzin-Vespa, oder?
Gibt es nicht in Hamburg einen, so ein Verleih-Share-Ding mit Elektrorollern? Da kannst du es, wenn
diese
es ist.
Mini-Roller, es gibt halt überall diese.
Die auch normale so Vespa-mäßige Roller als Elektro. Und ich glaube, die gibt es hier und die sehe ich nämlich überall. Und da könntest du das mal testen, ob dir das nämlich gefällt.
Stimmt.
Ja.
Hat noch einer, will noch einer
eine? Eine schnelle Frage habe ich noch von Bene G. Wie verhaltet ihr euch beim Friseur? Ist es, ich möchte ja immer schnell wie möglich raus, deshalb halte ich die Fresse, reagiere auch nicht, wenn ich angesprochen werde.
Also ich warte erstmal auf Georgs Antwort.
Ja.
Ja, sehr gut. Ich will, dass es schnell vorüber ist und
ich sag dir, was ich liebe beim Friseur, ist die Kopfmassage beim Haarewaschen. Ich liebe es. Das ist das Fakt. Das ist ohne Scheiß. Das ist immer wie ein kleiner Urlaub.
Kennst du
das? Du merkst daran, wie sehr jemand seinen Job gut macht oder nicht, anhand dessen, wie sie dir den Kopf waschen. Weil da gibt es die machen das so lieblos. Wasser ein bisschen zu kalt oder ein bisschen zu warm oder so. Keine Ahnung, es bockt nicht. Aber es gibt auch welche, die machen das so richtig mit Leidenschaft. die fragen dich, ob die Temperatur stimmt, die kneten es, die machen, lassen sich Zeit, die machen die Haare und die Kopfhaut massieren die da so durch. Und da bin ich schon bereit zu sagen, ey, ist egal, ihr müsst da gar nicht mehr schneiden, ich gehe jetzt. Hm. Ich will einfach, wollte eigentlich nur die Haare gewaschen bekommen.
Mir ist das aber immer unangenehm. Ich denke immer so, das kann doch für einen Friseur kein angenehmes Gefühl sein, anderen Leuten die Haare zu waschen. Doch.
Ja, aber die sind ja zu dem Zeitpunkt, also da hat er Wasser und Shampoo und ja, so. Der greift dir
möchtest du jedem Heckenpenner die Haare waschen, der da reinkommt?
Ja, das ist ja erstmal nicht jeder Heckenpenner Kunde bei mir. Und die Variante ist ja, den Leuten in nicht gewaschene Haare zu greifen. Das ist ja auch nicht besser, oder?
Genau. Oh. Exakt. Ja, also wenn, dann kannst du direkt da fragen, ob Friseur sein.
Ja, stimmt. Ja, ja.
Das,
dann frage ich also, das. Wenn
du eben fremde Menschen fasst, dann...
Also ich kann das nachvollziehen, dass du sagst, ich mag dieses Gefühl, dass jemand irgendwie ne, den Kopf wäscht oder die Kopfhaut irgendwie kraut oder berührt. Da sind ja, glaube ich, auch so 10 Millionen Nervenenden dort. Und ich habe mich gefragt, ob es irgendwelche Lebewesen gibt, die es nicht mögen, den Kopf gekraut zu bekommen. Weil ich denke gerade so an Hunde oder Katzen, die sowas natürlich extrem mögen. Und frage mich, wie viel von der Tatsache, dass wir jetzt Hunde und Katzen halten, als Menschen, ist dem geschuldet, dass wir die Spezies sind, die am besten Kopf kraulen kann. 100% würde ich sagen.
Ich glaube ja.
Moment, du meinst, dass die evolutionsgeschichtlich sozusagen deshalb so gut sich eignen, weil man ihnen so gut den Kopf kraulen
nicht
kann?
Oder? Umgekehrt, dass wir uns so gut eignen als jemand, den man sich quasi anschmarotzt. Ne, den man sich quasi so als wo man sich so anzeckt als Parasit oder als Hund. Quasi die geben ja im Prinzip ihre Freiheit auf, um Haustier zu sein. Mhm. Aber in der Gegenleistung dafür kriegen sie ja unter anderem Futter und die werden halt gekrault. Und ich glaube, dass abgesehen vom Futter ist halt dieses Ding Kopf kraulen können. Guck also dir mal an, wie Tiere...
Ein bisschen mehr als nur Futter und kraulen. Ich habe hier eine PlayStation 4.
Ja.
Ich habe hab Netflix.
Ja, das stimmt. Aber das sind, glaube ich, so die Key Features. Du hast doch gerade schon erzählt, dass beim Friseur alleine schon das Kopf gewaschen bekommen das Argument ist, warum du dem sogar Geld dafür gibst, ihn zu besuchen.
Mhm.
Und ich glaube, bei den Hunden ist das auch so. Die Hunde denken sich, Alter, das ist so cool, den Kopf gekrault und hinter den Öhrchen, Wahnsinn, dass sie deshalb zu uns Menschen halten und sich halt züchten haben lassen von irgendwie von ehemals so einem 50 Kilo Wolf zu so einem...
Du bist doch Hundebesitzer. Wie ist es denn? Ja. Gibt es Hundebesitzer, die ihre Hunde nicht kraulen?
Stimmt. Also es gibt ja auch Hundebesitzer, die ihre Hunde nicht mal in der Wohnung halten, die halt irgendwo den Hund in einem Zwinger draußen oder so halten.
Ich kenne eigentlich echt nur Hundebesitzer, die auch ein sehr liebevolles Verhältnis zu ihrem Hund hat. Also kraulen, massieren und weiß ich nicht was. Aber gibt es das auch, dass ein Hund halt überhaupt keine Liebkosung vom Herrchen oder Frauchen
bekommt? Es gibt ja sogar welche, die nur die einzige Form der Interaktion halt irgendwie Schläge oder sonst was sind. Aber ich glaube nicht, dass es die Mehrheit ist. Also ich glaube auch nicht, dass es viele sind, sagen wir es so.
Die Hunde bleiben aber ja dann auch bei den Herrchen oder so.
Ja, aber weil sie keine Wahl haben. Sie kennen es halt nicht anders. Das ist so wie, also ich will jetzt nicht in die traurigsten Schubladen hier aufmachen, aber wie halt auch Kinder Jahrzehnte, bis sie erwachsen sind, bei ihren Eltern bleiben, egal wie schlimm es da ist, oder Menschen bei ihrem Partner oder ihrer Partnerin bleiben, egal wie schlimm es da ist. Und was ihnen da angetan wird oder so.
Ich finde, auf dieser Hochnote können wir aufhören. Ich habe eine Frage, weil wir heute das Thema auch Anwalt und rechtliche Geschichten hatten. Falls da jemand ist, ich habe heute einen Gebührenbescheid bekommen. Und zwar für, hier steht, abgebrochene Sicherstellung eines verkehrsbehindernd abgestellten Fahrzeugs. Ich habe diese Story bestimmt sicher irgendwann mal erzählt, dass ich beinahe abgeschleppt worden bin und dann hingerannt bin und dann hat er mich nicht abgeschleppt. So, Folgendes.
Das
passiert, die Ereigniszeit ist hier nämlich, steht hier nämlich drauf, am 25.09.2019.
Ob es jetzt verjährt ist, möchtest du wissen?
Ja. Können die mich jetzt noch belangen? Ich meine, das ist jetzt über ein halbes Jahr her. Das ist doch eine Frechheit. Kann ich da jetzt nicht sagen, Leute, also das ist ein halbes Jahr, das geht nicht. Kostet nämlich, das kostet 200 Euro, dafür, dass die mich nicht abgeschleppt haben.
What? Ja.
200 Euro, Amtshandlungsgebühr, 86,50 Euro, Gemeinkostenzuschlag, 60,50 Euro. Besondere Aussagekosten des Abschleppunternehmens, 53,55 Euro, macht zusammen Gesamtgebühr einschließlich Anfahrt zum Einsatzort und Verwaltungsort 200,45 Euro. Dafür, dass sie mich nicht abgeschleppt haben.
Ja.
Alter Vater, ey.
Das geht mir so auf den Piss, Alter. Und das ist so lange her, dass ich es natürlich komplett vergessen habe und mich jetzt komplett unvorbereitet trifft.
Ich bin mir jetzt ziemlich sicher, da wird der ein oder andere dir helfen können. Auf alle Fälle.
Also, falls du Anwalt bist, meld dich.
Übrigens, nächste Folge wahrscheinlich dann wieder, sind wir wieder zusammen in einem Raum, Eddie.
Das wird du kommst ja zurück. Ich muss hier noch alles wieder. Du nimmst mir sozusagen mein Büro.
Naja. Ja, ich komme zurück.
Cool. Ja, wenn du meinst, dass du hier unbedingt wieder zu Hause wohnen
So, cool. Das war Folge 74. Macht's gut, Leute.
Bis nächste Woche.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. 3, 2, 1.
Podcast ohne richtigen Namen. Die beste Erfindung des Planeten.
Da muss ich lachen.
Zu 80% fake.
Nackt und auf Drogen.
Podcast ohne richtigen Namen.
Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz ehrlich.
Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu machen.